Achtung, verkehrte Welt im Bestzeit-Podcast. Philipp Flieger beim Triathlon gesichtet. Ich bei der Leichtathletik. Was ist hier los? Alle News in der neuen Folge von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja Leute, es ist wie es ist. Philipp Flieger war am Samstag beim Triathlon. Aber da er sich immer noch nicht traut, was ist eigentlich los mit dir? Wir haben wirklich sehr nette Zuschrift bekommen von einem Ersttäter aus Roth. Ja, der sich mit unserem oder mit meinem Bashing ja auseinandergesetzt hat und meine Sicht bestätigt hat, weil er selber als Newbie auf der langen Distanz und nicht so guter Schwimmer gesagt hat, okay, er ist halt einen Tag vorher dann oder zwei Tage vorher dann mal ins Wasser gegangen mit dem Neo und hat gleich gesagt, okay, das war einfach viel, viel, viel zu warm. Und er hat es dann einfach ein bisschen ausprobiert ohne Neo und ist geschwommen und es war alles cool. Ja.
Das scheint
also auch du kannst es schaffen.
Es scheint möglich zu sein, ich wollte gerade sagen, auch ohne Neo. Interessanterweise, ich habe natürlich jetzt für solche Dinge mehr und mehr ein Auge, habe ich natürlich beobachtet, weil wir kamen so 3 Minuten zu spät zum Schwimmstart quasi, weil das war dann doch...
Du musst ja erst sagen für alle zu Hause, wo du überhaupt warst.
Richtig, natürlich. Das ist immer das Problem, wenn wir off-record schon vorher sprechen, dann denkt man sich, man möchte nicht so redundant sein und alles 5-mal das Gleiche erzählen. Nein, ich war in der Weltmetropole Vilburg. Ist auf jeden Fall für alle, die in Bayern, in der Oberpfalz mal vorbeikommen, ist auf jeden Fall ein Besuch mal wert. Für Tourismusanfragen wendet euch gerne an Jonas Koller, den viele als Läufer noch kennen. Der kann euch alles über diese Stadt erzählen. Ein kleines, aber feines Städtlein. Total schön gelegen mit viel toller Natur drumherum. Burgruine, Tropfsteinhöhle, alles Mögliche. Also und einem kleinen so Bade, so eine Mischung aus, wie sagt man, eigentlich so einem Badesee, der aber auch wie so ein Freibad ist, also das ist schon so abgegrenzt. Da war dann auch das Schwimmen. Und genau, und Jonas Fischer, viele Jonas heute in der Folge, aber hier die OGs, die werden diese Namen, glaube ich, schon noch kennen. Mit beiden habe ich natürlich früher viel trainiert. Jonas Fischer, mich früher ja auch oft auf dem Rad begleitet bei den Marathons und mir die Flaschen angereicht. Quasi mein Bottle Klaus sozusagen. Und der ist ein sehr, würde ich jetzt mal sagen, also ich bin ja Laie, ne? Aber für mich ist er ein sehr guter Triathlet, der das so nebenbei macht. Also der ist ja jetzt nicht irgendwie Profi oder so, sondern der hat auch einen ziemlich fordernden Job, ja. Und irgendwie könnte man den auf Strava anschauen. Also der ist gefühlt trotzdem in jeder freien Minute entweder am Schwimmen oder auf dem Rad oder eben am Laufen. Und Letzteres machen wir natürlich auch ab und zu noch zusammen. Auf jeden Fall, der ist da gestartet, der letztes Jahr dort schon gewonnen, er konnte da auch seinen Titel verteidigen, aber genau, Schwimmstart, da kamen wir ein bisschen zu spät, weil wir im Ort geparkt haben und das Bad ist ein bisschen außerhalb und naja, ich habe festgestellt, unsere kleine Maus zu tragen, da ist man nicht ganz so flink, wenn man da 2,5 Kilometer zurücklegt. Auf jeden Fall, ich habe natürlich trotzdem genau geschaut, als sie aus dem Wasser rauskam, was haben die denn angehabt und ich habe alles gesehen, also tatsächlich doch viele, die einen Neo anhatten. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, wie das, also das ist jetzt das 40. Jubiläum von dem Vilburger Triathlon. Da gibt es das Hauptrennen sozusagen, ist eine olympische Distanz. Es gibt aber auch jedermann Strecken, also und Staffel gibt es auch. Ich weiß nicht, wie bei so einem Wettkampf, der jetzt ja nicht irgendwie Challenge und Ironman und wie auch immer gelabelt ist, wie da, also ob es diese Regel immer gibt oder ob jeder Veranstalter das für sich entscheiden kann.
Nein, das ist ja die allgemeine Regel. Ne? Das kannst du nicht jetzt irgendwie.
Also kann man nicht selber entscheiden.
Kannst du selber entscheiden, aber dann bist du nicht mehr gerankter Wettkampf, also die Wettkampfordnung gilt natürlich da auch, ist ja klar.
Ich hätte getippt, dass dieser See, also der ist jetzt nicht gut. Ist kein Rot, nee, genau, und Rot war jetzt ja auch einfach ein Sonderfall mit zu wenig Wasser und deswegen zu wenig Fließgeschwindigkeit im Kanal. Aber anyway, bei einem See, bei einem stehenden Gewässer in unserer Höhe so, ja, da hätte ich jetzt gedacht, das ist nicht der Chiemsee, ja. Da hätte ich jetzt schon gedacht, ui, das ist potenziell ja schon eher warm, jetzt insgesamt so, offensichtlich, aber war Neoschwimmen erlaubt. Jonas hat sich gedacht, ich verzichte trotzdem drauf.
Man muss ja tatsächlich überlegen,
als Erster aus dem Wasser.
Also wenn du gut schwimmst,
ja,
und der schwimmt wirklich sehr gut, und dann die Distanz halt nicht so lang ist, dann musst du überlegen, ist der Benefit halt größer, wenn ich das Ding ausziehen muss,
ja,
weil das schon auch ein bisschen was macht, oder ist es halt eben insgesamt vielleicht schon ein bisschen zu warm gewesen, ja.
Es war sehr warm, es war sehr warm, ja. Also für Laufen auf jeden Fall.
Ich kann nur sagen, wenn du vorher in dem Ding stehst und die Hitze, also die Sonne brezelt auf dich runter.
Ja, das war's.
Ich finde das total unangenehm.
Startzeit 14 Uhr, könnt ihr euch also ausmalen, da war heiß.
Also du hast dich angemeldet für nächstes Jahr, wolltest du sagen.
Ich wurde auch da, also erstmal wurde ich von tatsächlich 2, 3 Leuten auch erkannt, die unseren Podcast hören, was mich super gefreut hat und haben dann auch ganz kurz ein bisschen gequatscht und natürlich ein Foto gemacht. Das war aber, ja, also war für mich natürlich cool, weil wie gesagt, wir gehen ja nicht irgendwo aus dem Haus und erwarten, dass uns da, weiß ich nicht, irgendwie Leute erkennen. Das war ganz nett auf jeden Fall. Es gab auch Leute, die irgendwo im weitesten Sinne in die Veranstaltung involviert waren, die uns beide eigentlich eingeladen haben. Ralf, ich habe jetzt mehr versucht, das ein bisschen auf dich abzuwälzen, weil ich gesagt habe, du, also ja, für den Ralf ist das bestimmt eine hervorragende Startgelegenheit und der kann natürlich das mit einem Trip nach Regensburg verbinden, der kann natürlich bei uns übernachten, das wäre jetzt alles kein Problem. Schreib dem gerne, bei mir, ich, also wie gesagt, das Schwimmen ist halt immer noch, ja, da es wird ja,
du musst da diese Angstbefreiung haben. Außerdem hast du jetzt ja ein Jahr Zeit, dich da ranzutasten.
Das stimmt natürlich.
Und also wir haben ja mehrere Challenges laufen, ja, also was deinen Start angeht und was Laufen angeht. Und Kai will uns ja noch in irgendwelche Korok-Sachen reinpushen, die sehr, sehr, wie soll ich sagen, anspruchsvoll.
Ja, er wird gefordert auf jeden Fall. Man sieht auch in dem einen, in der einen Story, hast du bestimmt auch gesehen, da war der Hansi noch dabei, der war noch am Pushen auf jeden Fall. Der meint, das muss schneller gehen.
Ja, aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Versuch das mal, Freunde.
Ich kenne da, ich bin da.
Weißt du Bescheid, was das richtig anspruchsvoll ist, ne?
Auf jeden Fall, Bosu-Bälle können Endgegner sein, auf jeden Fall.
Ja, also jedenfalls haben natürlich dann gleich meine Physios aus Leverkusen sich gemeldet und gesagt, kein Problem, haben wir alles da, wir machen das. Ja, so geht das dann. Ja. Ihr seht schon, wir sind mitten im Sommer und zu allen Standarten und Späßen bereit. Wobei, ich habe halt gerade eine Dauerbefassung hier mit Leichtathletik, denn ich war ja mit Tim Tonner zusammen an der Übertragung des Diamond League Meetings in London und dann sind wir nach Wattenscheid gefahren, in unsere alte sportliche Heimat, weil hier ja die Leichtathletik-Wettbewerbe der Universiade stattfinden. Wir sind ja mitten am Gange und wir kommentieren das hier jeden Tag und das ist richtig nice, muss man echt sagen. Das Stadion ist toll geworden, haben wir schon gesagt, das kann sich richtig sehen lassen. Jetzt noch bitte die Zäune abbauen auf den Nebenanlagen, dass da auch normale Menschen drauf können, sobald die Veranstaltung hier rum ist, das wäre super. Aber gerne, wer in der Region ist, vorbeikommen, das gibt noch ausreichend Plätze und Stimmung ist wirklich sehr, sehr angenehm, ne? Also einfach ein smartes, kleines Sportfest unter Ernstbedingungen kann man sich sehr, sehr gut geben. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch die nächsten Tage noch deutlich voller werden wird. Gestern waren die ersten Entscheidungen und hat Spaß gemacht, muss man echt sagen.
Ne? Weißt du zufällig, falls, wie gesagt, jemand eher kurz entschlossen ist, sich das anschauen zu wollen, Ticketpreise, von was reden wir da?
So nee, habe ich leider noch nicht geguckt, tatsächlich. Ne? Müsste
ich nehme jetzt mal an, nicht, aber nicht Paris-Preise.
Ja, so nein. Das ist, glaube ich, sehr okay. Gibt noch ein ausgeprägtes Kulturfestival drumherum. Das Ganze erstreckt sich ja von Duisburg hier bis Wattenscheid und Bochum und Essen. Hier um die Ecke im Grugerpark gibt es auch noch ein paar Veranstaltungen. Dieter Baumann spielt morgen Abend ist schon vorbei, sorry. Hat gestern Abend gespielt.
Gut, dass wir das an einem Mittwoch aufnehmen, Abend, die am Freitag kommt und am Dienstag hat er seinen Auftritt gehabt. Ja,
also er spielt tatsächlich Open Air, war schon ganz aufgeregt, ja, hat glaube ich auch eben schon versucht, mich anzurufen, weil er ja eher so ein Kammerspiel hat Programm. Ne? Mhm. Und auf einer Bühne draußen, das ist natürlich eine ganz andere Ausnummer, weil er auch eine Interaktion braucht und pflegt mit dem Publikum. Also das ist so, wenn man als Kleinkunst Interpret und Solist dann auf eine Bühne mit einer großen Beschauung, das ist sicher nicht so einfach. Ne?
Auch mehr Distanz vermutlich zum Publikum.
Ja, das ist dann ein bisschen größer und jetzt weiß man auch nicht, ist das jetzt so Festivalcharakter, bleiben dann Leute stehen oder nicht stehen? Also jetzt müssen wir so ein bisschen kruscheln im Hintergrund, weil natürlich meine Stromversorgung jetzt
da. Das ist halt heute ist technisch für uns ein bisschen der
ganz geil, ja. Leider hatten wir bei der Aufnahme mit unserem Gast, mit Thomas Wessinghager, auch schon Probleme. Aber es lohnt sich da reinzuhören, weil er natürlich aus seiner Zeit sehr spannende Einblicke gewährt in den Profilaufsport in den 70er und 80er Jahren. Aber er hat noch eine Menge mehr zu erzählen. Es ist hochspannend, sehr, sehr angenehm. Vielen Dank schon mal, Thomas, dafür. Und wir haben schon gesagt, wahrscheinlich müssen wir noch eine zweite Folge machen, weil es einfach zu vielschichtig ist, um alles in eine Folge reinzupassen.
Aber mehr das, auf seine athletische cool. Laufzeit, also Lauf Bahn konzentriert. Wir können da sicherlich in einem Follow-up auch noch ein medizinisches Special draus machen über Sinn und Unsinn von Laufen und Krafttraining in jungen Jahren, aber auch wenn man älter wird. Also ich glaube, da können wir auf jeden Fall nochmal eine Folge mit ihm aufnehmen.
Ja, dann hauen wir doch eben unseren Werbeblock raus, ja, weil du schon das Stichwort Krafttraining genannt hast. Und dann befassen wir uns nochmal mit den Breaking News der letzten Tage. Wird ein bisschen Puls geben wieder, fürchte ich, aber ne, muss sein an der Stelle. Und dann sind wir bei ESN, unserem Partner, der sich jetzt als langfristiger Partner bei uns etabliert. Freuen wir uns sehr darüber, weil ihr auch da regen Gebrauch von unseren Angeboten macht, unserem Special, das wir für euch haben. Und ob ihr jetzt in Richtung Eiweiß oder in Richtung Gel-Unterstützung da entsprechende Produkte sucht, beides ist möglich. Aber unser Fokus sollte nochmal auf die Gels sein, weil wenn ihr jetzt unterwegs seid und in der Vorbereitung so langsam anfangt, längere Läufe zu machen, dann schaut mal da rein, weil bei ESN gibt es eine große Palette und ein sehr cooles Portfolio, was entsprechende Gels angeht.
Absolut. Wir sind jetzt ja schon so in der Hochphase, sage ich jetzt mal, der Marathonvorbereitung. Zumindest mal für all diejenigen, die in Berlin starten, für die, die vielleicht später starten in Köln, München, Frankfurt oder auch im Ausland. Da geht es jetzt aber auch schon langsam los. Das heißt, es ist ja auch immer ein Thema, sich damit auseinanderzusetzen, wie verpflege ich mich optimal bei meinen langen Einheiten jetzt in der Vorbereitung, aber natürlich auch am Wettkampftag. Das heißt, bestenfalls probiert ihr natürlich das aus, damit das am Wettkampftag alles für euch perfekt funktioniert und ihr euch nicht auf neue Lösungen verlassen müsst. Wir können auf jeden Fall die Gels von ESN empfehlen. Und zwar haben die das Perfect Energy Gel. Das ist ein Hydro-Energy Gel. Das heißt, es ist sehr, sehr leicht unterwegs zu konsumieren, weil es wirklich relativ flüssig ist und nicht so klebrig im Mund und alles zupappt. Ja, es ist ein Dual-Carb-Mix mit hohem Natriumgehalt, der eben für ein konstantes Energielevel sorgt. 20 Gramm Kohlenhydrate sind da pro Gel drin. Gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Mein überraschender Favorite ist am Ende jetzt doch irgendwie Lemon Ginger geworden. Hatte ich am Anfang gedacht, das wäre gar nichts für mich. Schmeckt aber sehr, sehr, sehr angenehm. Und genau, das ist natürlich jetzt eine coole Lösung, das für euch mal auszuprobieren. Da gibt es auch als eine Probierbox eben alle drei Sorten zusammen. Und im besten Falle mit den Optionen, die man heutzutage hat, mit entsprechenden Tights und Shorts, mit Fächern oder einem Laufgürtel, wäre es jetzt, glaube ich, kein Problem, sich da auch 6 oder 8 Gels irgendwie an den Körper zu packen für dann euren Marathon. Aber weil wir vorher kurz erwähnt hatten, natürlich Regeneration auch wichtiges Ding, ne? Also ich bin echt großer Fan, ich habe es schon oft gesagt, hier von den ISOClear-Produkten von ESN. Die fruchtiger schmecken, gibt es bei mir übrigens sogar inzwischen auch, habe ich gesehen, im Einzelhandel hier im Rewe und so, haben die inzwischen große Aufsteller. Aber bei uns bekommt ihr natürlich einen großartigen Rabatt, nämlich immer den bestmöglichen Rabatt. Das kann mal 10, 20% sein, das kann aber für Aktionen auch deutlich darüber liegen. Da könnt ihr also sicher sein, dass ihr die bestmöglichen Angebote bekommt. Ich habe gerade Kaktusfrucht getrunken nach meinem Morning Run, Ralf. Das hat sehr, sehr erfrischend geschmeckt, muss ich sagen. Ich habe es mit schön kühlem Wasser gemacht. Das war perfekt. All das, also egal ob Gels oder auch Proteinprodukte für die Regeneration, da findet ihr unter www.esn.com/bestzeit und mit unserem Code Bestzeit bekommt ihr dann den bestmöglichen Rabatt.
So, dann kommen wir mal zu den Breaking News. Ja, das eine ist ein überraschender Rücktritt, ein überraschendes Karriereende von Anne Haug. Immer noch
Ja.
eine der Top 5 Episoden in unserer langen Zeit der über 270 Folgen, die wir schon gemacht haben. Ja, wir sagen Farewell und ja, herzlichen Dank für eine große Karriere, für fantastische Triathlonstunden, Anne Haug. Sie hat es so beschrieben, dass sie sich irgendwann auf dem Rad, als sie versucht hat, einen Ironman zu machen vor ein paar Wochen, sich nicht mehr vorstellen konnte, jetzt Marathon zu laufen. Weil sie irgendwie die Idee hatte, dass das irgendwie einfach nur Schmerzen verbreiten würde. Und das hat sie dann dazu bewogen, zu sagen, okay, das ist der Moment, den ich irgendwie antizipiert hatte, der dann den Stecker zieht und der mir sagt, okay, das war's, das ist meine Karriere gewesen. So eine lange Karriere mit Dan Lorang über 20 Jahre zusammen. Eine wirklich unglaubliche Palette von riesigen Erfolgen. Und Dan hat das sehr, sehr schön geschrieben auf Instagram in einem wirklich sehr persönlichen und sehr herzlichen Post. Die hat natürlich auch ein paar Tiefs, verletzungsbedingt einige leider, aber auch sportlich ein paar große Enttäuschungen. aber dann als Ironman-Weltmeisterin auf Hawaii und wirklich
Erste
mit.
deutsche Ironman-Weltmeisterin auf Hawaii auch, oder?
Ja, das ist so ein bisschen mit einem Sternchen, ne, weil da gab es schon mal eine mit einer Epo-Geschichte dann anschließend, ne, aber die erste, die auch noch amtiert. Ja.
Ah, ich verstehe, verstehe.
Ja.
Ja, gut, die anderen, das ist ja fast schon eine Überleitung, auf die wir zurückgreifen können. Alles, ich bin ja Hardliner. Also alle, die so eine Geschichte haben, die finden in meiner Gedankenwelt gar nicht mehr statt. So eine Vorgeschichte, was uns fast schon nahtlos zum aktuellen Frauenweltrekord bringt.
Ja, aber ich wollte noch eins fragen.
Ja.
Hattest du diesen Moment auch, wo du gesagt hast, okay, das war's jetzt?
Ja, das, also ich habe mich, ich habe, also für mich, ich bin natürlich jetzt nicht regelmäßig mit anderen im Austausch, also ich wusste natürlich über die Probleme, verletzungsbedingt jetzt Anfang der Saison und so weiter, das hatte ich ja schon irgendwie vernommen, aber dass der Moment jetzt so plötzlich während der Saison kam, dass sie sagt, okay, das war's, das hat mich jetzt überrascht, als ich gestern die Meldung gelesen habe. Aber ich kann mich sehr, sehr gut insofern in sie hineinversetzen, dass bei mir das ja auch eine Bauchentscheidung war, die plötzlich da war. Also ich hatte ja auch nicht, wie gesagt, weder von Sponsoren oder gesundheitlich jetzt unbedingt die Notwendigkeit zu sagen, that's it, Laufschuhe werden jetzt an den Nagel gehängt, sondern für mich war das sehr stark natürlich mit der Geburt von Mila zusammenhängend, dass ich da die ersten Lebensmonate von ihr viel in mich reingehört habe und gesagt habe, ist es das mir wert jetzt noch sozusagen zu gucken, kann ich da noch eine halbe Minute oder eine Minute schneller laufen? Was muss ich dafür hinten anstellen? Sehe ich mich jetzt so viel unterwegs zu sein, wie ich das früher war, gerade in diesen Höhentrainingslagern, wo man ja dann auch in aller Regel 4 Wochen plus unterwegs ist? Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich eigentlich von jetzt auf gleich sicherlich ein paar Wochen das intensiver durchdacht, aber dann gesagt habe, okay, das war's. Also, weil das Problem ist, und das ist ja der eigentliche Punkt, ich habe, glaube ich, sogar mein Buch vor, weiß nicht, 6 Jahren jetzt ja schon geschrieben. Ich glaube, wenn du aufstehst und nicht mehr das Gefühl hast, du brennst 100% für den Sport und du hast dieses Feuer und bist bereit, dem alles unterzuordnen, dann ist es vorbei, für mich vorbei. Und das klang so ein bisschen bei Anne auch raus. Also natürlich bei ihr auch ein bisschen gesundheitlich bedingt, weil, aber sie hat ja auch gesagt, ich konnte mir plötzlich nicht mehr vorstellen, mich da jetzt so hart zu quälen und dieses Maß an Schmerz, was nun mal im Leistungssport leider Teil der Geschichte auch ist, zu ertragen und wegzupuffern. Und das ist, glaube ich, ohne dass ich jetzt mich hier da in die gleiche, überhaupt nicht das gleiche Level mit anheben will, aber ich glaube, das macht halt große Sportler aus, dass man dann irgendwann auch sagt, das ist es dann so, das ist so dieses Gefühl, ich kann es jetzt nicht mehr oder ich kann es nicht mehr auf dem Level machen, ich will es auch nicht mehr auf dem Level machen. Und ich finde es noch ultra konsequent, dass man das dann auch so durchzieht, weil klar kannst du jetzt auch das Pferd reiten, bis tot ist, also in Anführungszeichen, weißt du, wie ich meine, und nimmst die Saison noch mit oder nimmst die nächste noch mit und dann überlegst dir 15 Ausreden für deine Partner, warum es da und da nicht geklappt hat und cashst dann noch ab. Aber sowas ist für mich 100% geradlinig und konsequent und auch für mich authentisch. Deswegen, ja, riesen Respekt vor der Entscheidung da.
Ja, die Folge mit Anne können wir gerne auch nochmal in die Shownotes reinpacken, denn das war noch spannend, zwar natürlich mitten in ihrer aktiven Zeit noch, aber trotzdem in vielen Stellen sehr, sehr spannende Einblicke und erstaunliche Episoden aus ihrem sehr harten Training. Ja. Und dann sind wir bei der ganz anderen Art der Breaking News. Das war allerdings ja wirklich ein absoluter Kracher. Die Doping-Suspendierung von Ruth Chepngetich, der Marathon, ja, noch Marathon-Weltrekordhalterin. Es kann tatsächlich sogar sein, dass die gesperrt wird und die Weltrekordmarke nicht gelöscht wird. Ja, das wäre schon hochtragisch, weil der positive Befund anschließend war und nicht klar ist, wie die Prozedere da entsprechend sind. Da sind wir, glaube ich, noch nicht in dem gesamten Prozess des Dopingfalls angekommen. Das wird dann irgendwann determiniert, ab wann welche Leistungen gestrichen werden und welche stehen bleiben. Das ist also wirklich total tragisch in so vielerlei Hinsicht, als es ja die unglaubliche Serie der kenianischen Läuferinnen und Läufer, die positiv getestet sind, nahtlos fortsetzt. Auf der
Ja,
anderen
und es sind
Seite,
halt keine Nobodies. Das ist, glaube ich, wichtig. Wie du da
genau.
mal, du hast, glaube ich, auch auf Insta vor einigen Tagen so einen Twitter oder jetzt heißt der X Beitrag geteilt, wo eine kleine Auflistung von Namen war, glaube ich. Und da waren ja viele sehr bekannte
Highfly,
Namen dabei.
Highfly,
Also
ja.
Rita, Jeptu und Co. Also das ist nicht so, dass man jetzt das so ein bisschen wegschieben kann, indem man sagt, na ja, das sind ja alles irgendwie diese 50, 60 im Jahr oder auch mal mehr, das sind ja alles irgendwelche Nobodies. Das hat ja jetzt keine größere Beschädigung für für Kenia als Laufnation, das ist nicht so. Das war da schon nicht so, aber das ist spätestens jetzt mit Rucheb Ngecic über, also es ist, glaube ich, jetzt allen klar, dass da massive Probleme bestehen, die Integrität von kenianischem Laufsport natürlich massiv beschädigen. Das ist ganz klar. Und ich finde, da reden wir uns auch einen Mund fusselig, uns hört ja auch keiner zu bei World Athletics, aber und wahrscheinlich auch nicht bei den Veranstaltern, aber du kannst halt auch nicht einfach immer so weitermachen und so tun, als wäre da nichts. Weil solche Geschichten wiederholen sich. Und ich weiß noch genau, dass wir diese Entwicklung der jüngeren Zeit, was die Weltrekorde anbelangt, die war ja so, wie soll ich sagen, verwunderlich, nenne ich es mal. Also ich glaube sogar, dass ich bei der Eurosport-Übertragung von Chicago, ich glaube, mein Original O-Ton war, weil am Anfang dachte ich ja, es sind irgendwie, da muss ein Chipfehler vorliegen. Oder die hat einen Chip von einem Mann, also ein Mann hat einen Chip von ihr oder so, bis man dann registriert hat, dass die wirklich selbst auf dem Weg für unter 2:10 ist. Und ich glaube, meine initiale Reaktion beim Zieldurchlauf war, da muss man ja mal versuchen, wie man das dann einordnet, glaube ich, im Fernsehen. Du kannst ja da auch nicht deinen Gefühlen oder den, wie soll ich sagen, Impulsen, die du damit hast, das ist ja jetzt erstmal eine Leistung, die man auch irgendwo kommentieren muss. Aber ich habe, glaube ich, das Wort unglaublich verwendet, was man in die eine oder die andere Richtung natürlich lesen kann. Für mich war es aber tatsächlich unglaublich und ich bin jetzt nicht gänzlich überrascht, dass es jetzt so kommt, dass es so früh kommt, eher schon. Das ist ja oft dann so, dass das manchmal wirklich viele Jahre später erst der Fall ist. Ich glaube, bei Rita Jepp, du warst ja doch einige Jahre auch nach den Major-Siegen und sowas, wo das dann leider immer so ein bisschen kalter Kaffee ist wieder, weil dann ist das zwar irgendwie für die Szenekenner und auch die betroffenen Athletinnen und Athleten ist es natürlich total beschissen, aber medial findet das jetzt keinen großen Aufschlag mehr, weil ach so, ja, die hat mal vor 2, 3 Jahren mal New York oder so gewonnen. So, da ist das dann halt so, das wird da nicht groß berichtet. Jetzt ist das eine andere Geschichte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie damit umgegangen wird.
Ja, das hat natürlich mehrere Ebenen. Also auf der einen Seite, wie kommentieren wir jetzt denn herausragende Laufleistungen von kenianischen Athletinnen und Athleten bei den nächsten
Ja,
Marathonveranstaltungen?
ja,
Jetzt
ja,
mal
ja.
ganz ernsthaft, ich kann mich doch nicht hinsetzen und sagen, ja, fantastisch, neuer Weltrekord. Das kann ja jetzt nicht mehr funktionieren. Ja, deshalb mein klares Plädoyer an alle Marathonveranstalter, macht keine Verträge mit den Leuten, weil ihr selber seid nachher an der Wand. Ja, und lasst sie starten meinetwegen, aber ohne Verträge. Und dann schauen wir mal, was aus der Marathonszene wird. Ja, weil das ist halt im Moment massive Kohle aus den Veranstaltern, natürlich auch von den großen Sportartikelherstellern, ja, die das System befeuern, weil sie die finanziellen Mittel bereitstellen, mit denen dann leider ein Unrechtssystem gefüttert wird, nämlich eine unglaubliche Serie von Dopingvergehen. Denn die Sachen, die da verwendet werden, die sind durchaus teuer, aufwendig im Prozedere, weil es halt in der Regel eine medizinische Begleitung bedarf. Ja,
In
und
Kenia ist es nicht so teuer, das kann ich schon sagen. Also
ja,
da
kann
kriegst du
sein,
für 100
aber,
Dollar fast alles in der Apotheke.
oft sind die ja auch nicht mehr in Kenia unterwegs, ne? Die
Klar.
trainieren woanders und so weiter. Das ist natürlich auch klar der Aufruf an World Athletics. Das System der Manager muss halt komplett anders aufgesetzt werden. Ja,
Wenn
es
mich nicht
kann nicht
alles
sein.
täuscht, bin ich 100% bei dir. Wenn mich nicht alles täuscht, frage ich mich, wie immer noch das Management von der Rosa-Familie, das ist ja ein Familienunternehmen eigentlich, wie die überhaupt noch arbeiten dürfen. Weil das ist, ich glaube, Rita Jepptu war bei ihr, ich glaube, Rucheb Ngecic war bei denen. Und da könnte ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal kurz ein bisschen google, noch zwei, drei weitere wirklich Highflyer-Namen nehmen, die über 10 Jahre oder 15 Jahren immer, also es kann auch kein Zufall sein, dass das immer dann das gleiche Management ist, dass die dann auf versehentlich und natürlich als Manager sagst du dann, oh, da habe ich aber nichts von gewusst. Das kann ich irgendwann auch nicht mehr glauben. Das kann man ein-, zweimal glauben. Und ja, es gibt sicherlich so einen Fall, wo dann ein Athlet vielleicht auch durch sein persönliches Umfeld vor Ort irgendwie da reingerissen wird. Aber nicht beim fünften Mal. Sorry, also das glaube ich dann irgendwann einfach nicht.
Ja, und der andere Punkt, weil das natürlich auch viele gesagt haben, ja, man müsse das dann in der Kommentierung offen ansprechen und so weiter. Das ist nicht ganz so einfach, weil da
Ja.
tatsächlich natürlich auch juristische Dinge dahinter stehen. Es ist nun mal so, also zumindest in unserem Rechtssystem gibt es eine Unschuldsvermutung und die zählt für jeden. Die zählt halt von Dopingvergehen bis zu Mord und Totschlag. Also das muss man halt einfach sehen. Da kann ich nicht einfach hingehen, weil jemand schneller oder langsamer läuft, sagen, ja, der ist garantiert gedopt. Das ist halt üble Nachrede. Das ist justiziabel. Das geht eben nicht. Aber deshalb muss man eben andere, smartere Wege finden, um da halt einfach dieses System zu beenden. Ja, es hat ja schon eine Androhung mal gegeben vom Weltleichtathletikverband,
Kenia zu sperren,
aber
ne?
ja, Kenia zu sperren, genau, aber sie haben sich dann halt doch wieder auf ein Programm geeinigt, dass halt in Zusammenarbeit mit der Regierung da Geld investiert werden sollte und so weiter und so weiter. Aber in den letzten Budgetkürzungen in Kenia sind halt viele
Ja.
von diesen Mitteln eben auch nicht mehr ausgegeben worden.
Ganz genau.
Konsequenz keine. Ja, also ist es weiter so, dass bei jedem Lauf, ja, und jetzt schaut euch doch mal allein in Deutschland um, ja, bei wie vielen Laufveranstaltungen dann doch kenianische Läuferinnen und Läufer am Start stehen, ja, und bezahlt werden, also ne, schon Antrittsprämien bekommen oder aber aufgrund der Qualität, die sie dann halt da als Läuferinnen und Läufer auf die Straße bringen, einfach die drei Prämien abkassieren. Ja, und Ende. Ja, jeder in der Laufszene kennt das und kann sich überprüfen. Ja, schaut dahin. Und ich bin wirklich ein Hardcore-Verfechter, das da an der Stelle zu kappen und zu sagen, okay, wenn kenianische Läufer starten wollen, ja, alles klar, meldet euch an, zahlt Startgebühr, aber keine Profiverträge abschließen und keine Reisekosten bezahlen und nichts, weil das fördert und füttert nur dieses System und sonst gar nichts.
Und in dem System, wie gesagt, um das auch nochmal klar zu machen, also profitiert am Ende oben drüber natürlich in aller Regel europäische Manager, die dieses System natürlich auch in Teilen gestalten, fördern und auch Athleten ausnutzen. Es gibt sicherlich auch welche, die das natürlich kalkuliert auch mitmachen, klar, viele wahrscheinlich sogar. Aber das ist natürlich schon so ein ja, eigener Subkosmos, wo ich auch sage, ich glaube, das muss man jetzt mal ein bisschen trockenlegen. Wenn jemand dann trotzdem teilnimmt, du kannst ja nicht denen verbieten, nicht teilzunehmen. Und wenn die an dem Tag gewinnen, dann kriegen die ihre Preisgeldprämie. Natürlich gibt es da dann auch nochmal Dopingkontrollen etc. Aber ich glaube, du dieses aktive Einladen und mit Geld anlocken ist, glaube ich, in der aktuellen Zeit schwierig. Also ich glaube, es ist nicht das richtige Signal, weil es auch das ist ja auch ein Signal dann wiederum an einheimische Athleten oder sagen wir mal, europäische Athleten, amerikanische Athleten, also alle anderen Athleten, wo ich sage nicht, dass da nie jemand dopt, aber einfach in der Massierung ist es einfach, es ist systematisch, ja. Nicht von einem Staat gelenkt, so wie es vielleicht früher in Russland der Fall war, aber es ist halt Wild West. Es wird toleriert in Kenia, es wird akzeptiert, es wird teilweise durch Korruption gefördert sozusagen. Das ist ein Businessmodell, was da funktioniert und was den Sport massivst beschädigt. Und du hast es richtig gesagt, natürlich gilt immer die Unschuldsvermutung, aber ich kann inzwischen auch nicht mehr unbefangen sowas abfeiern. Das ist halt, dieser Zweifel ist jetzt so da, spätestens jetzt. Das ist ja aber auch ein Prozess, der über viele Jahre sich dahingehend schon entwickelt hat. Du kannst das ja dann auch nicht mehr so richtig unvoreingenommen abfeiern. So. Das ist ja schade, das macht den Sport kaputt. Du willst ja geile Leistungen feiern. Aber wenn das dann halt irgendwie, ja, jetzt aktuell bei kenianischen Athleten ist, noch dazu, wenn es irgendwelche außerirdischen Zeiten sind, dann ist das echt schwierig. Und ich glaube, also ich glaube auch, dass es gut wäre, wenn Veranstalter bestenfalls sich zusammenschließen, aber zumindest auch sonst in Einzelaktionen sagen, okay, wir holen dann halt nicht mehr 30
Nee, gar keine.
Kenianer, genau, sondern wir setzen dann
Einfach
auf andere
keine.
Athleten und andere Nationen.
Ja. Mach doch mal ein Prämiensystem für deutsche oder für europäische Läufer oder was auch immer, ein Jackpot-System. Da muss man auch mal ein bisschen kreativ sein. Und nochmal dieses System, ja. Die Rosa-Management-Gruppe, ja, ist verantwortlich für das Athletenmanagement von mehreren internationalen Marathonveranstaltungen. Ja, also und nicht nur in Italien, sondern darüber hinaus. Ja, also das ist dann ja ein selbsterhaltendes System. Das heißt, die sind verantwortlich für die Elitebetreuung von großen Marathons, holen also ihre eigenen Athleten dahin und zahlen praktisch aus dem Etat der Eliteverpflichtung ja ihr eigenes Geld an ihre eigenen Athleten. So, jetzt könnt ihr sagen, ja, okay, das ist halt diese Familie Rosa. Nee, das ist in Deutschland auch so. Ja, das ist in Deutschland auch so. Ja, das ist ein Kreislaufsystem. Ja. Und deshalb, also ich hab
Ich habe übrigens
keinen
den
Bock.
zweiten Namen jetzt also nochmal recherchiert im Hintergrund. Es
Ja.
ist natürlich, wie gesagt, es ist Federico Rosa, ist der aktuell,
Ja.
der dieses Familienunternehmen führt und der auch Ruud Chepngetich managt und Rita Jebtu war schon mal richtig, aber auch Jemima Sumgong
Ja.
wurden von ihm gemanagt. Beide wurden der Einnahme von EPO nachgewiesen und wurden überführt und auf 4 bzw. 8 Jahre sogar, das ist ja ein besonders schwerer Fall, gesperrt. Und das, was jetzt bei Ruud Chepngetich festgestellt wurde, ist Hydrochlorothiazid. Das ist ein Verschleierungsmittel am Ende.
Ja, damit wird dann verschleiert, was
Ist auf jeden Fall eine verbotene Substanz, ja.
an anderen Dingen im Blutkreislauf sein könnte. Und es war schon jetzt hier in Wattenscheid bei den ersten Laufwettbewerben, ja. Kenianische Athleten, die aussteigen nach 2 Runden über 10.000 Meter, ja, die weit weg sind von ihren Saisonbestleistungen und so. Und wir reden jetzt hier von der dritten bis vierten Garde, weil die Top, Leute sind gerade in Nairobi für die WM-Trials, die dort stattgefunden haben an einem Tag, nämlich am vergangenen Dienstag. Und ich weiß nicht, wie ich bei der WM 10.000 Meter oder Marathon kommentieren soll.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie man in Berlin Marathon kommentieren soll, wenn da 5 Kenianer vorne irgendwie in Richtung 2 Stunden rennen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, also das ist der falsche Weg. Ja. Und um das nochmal an einem anderen Beispiel klarzumachen. Ja. Gestern, also am Dienstag in dieser vergangenen Woche, hat eine Ehrung stattgefunden für eine deutsche Mittelstreckenläuferin, Denise Krebs.
Ja.
Denise hat vor 10 Jahren bei den World University Games am 1500-Meter-Finale teilgenommen. Vor 10 Jahren war sie in diesem Finale, ja, das ist eine Dekade her, ja, war sie in diesem Finale Fünfte. In dieser Woche hat sie, nachdem etliche Dopingfälle inzwischen bekannt geworden sind von bekannten Athletinnen, ja, hat sie die Silbermedaille bekommen. So. Sie hat ja alle diese Momente, die der Sport und der Leistungssport einem bringen kann. Ja, das über die Ziellinie laufen, ne, das Freuen, das Adrenalin, ja, die Anerkennung, auch finanzielle Dinge, die da dranhängen als Folge davon. Ja, eine Medaille mit nach Hause bringen und so weiter und so weiter. Ist ihr alles verwehrt geblieben? Und dann bekommst du 10 Jahre später eine Medaille. Sie ist da stolz drauf. Ja, aber das ist doch alles weg. Ja, sie
Ja.
ist inzwischen keine Athletin mehr.
Ja,
Ja.
klar.
Es ist alles weg, ja. Sie wird in Dresden bei den Leichtathletikwettbewerben wieder in unserem Team sein und so weiter. Also, aber es ist halt alles, was das ausmacht, dass man bei einer großen internationalen Meisterschaft startet, ist weg, ja. Und dann hat es die FISU noch nicht mal geschafft, diese Ehrung in ihr Programm zu integrieren. Sondern es hat halt in Essen in einer anderen Institution stattgefunden. Da muss ich auch sagen, ey Leute, ihr habt noch nicht begriffen, worum es geht.
Ja, das ist
Ja?
tragisch.
Also warum wird sie nicht in Wattenscheid in der Lohheide, wo sie, das ist ihr Stadion gewesen, ja, genau so hat sie da als Athletin trainiert. Ja, warum wird sie nicht im Rahmen einer Siegerehrung da auch geehrt? Ja, am besten im Anschluss oder vor der Siegerehrung über 15 Meter der Frauen. Ja, damit man das mal klar macht, was das bedeutet. Ja, so ist eine kleine Veranstaltung gewesen. Ja. Es ist trotzdem eine nachträgliche Würdigung, aber der Kern ist halt weg, weil eben dieser Geist des Betruges einfach da noch hinter steht. Ja. Schwierig,
Ja,
ne?
absolut.
Dann wenden wir uns jetzt unserem Gast zu, weil Philipp muss auf die Uhr schauen. Ja? Der
Physio ruft.
gefragte Jungvater muss zur Physio, weil seine Tochter zu viel getragen hat. Ja. Du kannst dich
Ja.
schon mal, du kannst dich schon mal an der Bälle-Challenge ja, versuchen, aber
Für,
tu dir nicht
ja.
weh. Ja,
Ich
tu
wollte
dir
gerade sagen,
nicht
bei
weh.
Kaiser ist auf jeden Fall schon aus, als ob er da einiges an Zeit und Fleiß reingesteckt hat.
Absolut, ja. Ja, Zeit und Fleiß. Wir machen einen kleinen Time-Lapse, einen Zeitsprung zurück in die 70er und 80er Jahre und sprechen mit Dr. Thomas Wessinghage. Der damals war das als Begrifflichkeit noch nicht präsent. Medizinstudium und Leistungssport miteinander verbunden hat, wie Leistungssport damals war, wie er trainiert hat, ganz spannend, wie ein Austausch mit internationalen Athleten stattgefunden hat, wie Sportfeste waren, was Höhentraining für eine Rolle gespielt hat und. Sau spannend und natürlich noch zwei Aspekte. Erstens hat er auch die Universiade in seiner Zeit, so hießen die World University Games damals noch gewonnen. Und er hat ja in dieser Saison an Robert Farken seinen sehr, 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 sehr alten Rekord über 1500 Meter verloren. Und das Rennen rekapitulieren wir auch nochmal. Hochspannend, Dr. Thomas Wessinghage, viel Spaß.
Ja, und da ist er auch schon bei uns zu Gast in unserer neuen Folge, eine absolute deutsche Lauflegende. Und wir freuen uns natürlich immer über die Gelegenheiten, so jemand bei uns ans Mikrofon zu bekommen, weil ich glaube, das ist nicht ganz so häufig der Fall. Ja, herzlich willkommen, Thomas Wessinghage. Wir haben natürlich Anfangs der Saison, weil es sind jetzt ja einige Rekorde, die ein bisschen länger gestanden sind, irgendwann doch mal geknackt worden. Aber deiner, der stand ja besonders lange. Für diejenigen zu Hause, die vielleicht nicht ganz so in der 15-Meter-Historie ganz tief drin sind. Es waren 45 Jahre, beinahe 45 Jahre, August 1980 in Koblenz. Ich vermute mal, es ist das berühmte Stadion, bei dem ich zumindest beim Mini-Internationalen selber auch schon mal laufen durfte. Das war damals, glaube ich, noch in ganz anderen Dimensionen der Fall. Zumindest hat mir das früher mal Detlef Uhlemann erzählt, dass das früher noch viel krasser war. Ja, erstmal herzlich willkommen bei uns und wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Ich bin in Rendsburg, wo ich seit 3 Monaten wohne, also in der Mitte von Schleswig-Holstein, sozusagen zwischen Eider und Nord-Ostsee-Kanal, beides fußläufig sehr schnell erreichbar.
3 Monate, das klingt aber nochmal nach einer Lebensraumveränderung.
Ja, genau. Ich habe ja zwischen 2008 und 2025, also 17 Jahre am Tegernsee gewohnt. Und dann hatten wir den Eindruck, wir wollen nochmal ein bisschen Veränderung herbeiführen und haben uns dann ein paar Objekte angeschaut und ein sehr schönes gefunden. Und dann fiel die Entscheidung zügig. Und jetzt sind wir hier oben und genießen die Meeresluft, die mal von Osten oder mal von Westen hier reinweht. Und ich genieße es, wieder im Flachen laufen zu können.
Ich wollte gerade sagen, wenn jemand so lange in den Bergen gelebt hat, ist das ja das ist ja das komplett andere Ende von Deutschland.
Genau. Jetzt kann ich wieder schnell laufen. Bei den Bergen wird es immer langsamer. Und ja, macht Spaß. Alles gut.
Ja, du bist ja schon auch ein Wanderer gewesen in den Welten. Also als Leistungssportler ist man ja sowieso ein bisschen, fahrendes Volk, ja, weil man ja doch extrem viel unterwegs ist. Wie war das in deiner aktiven Zeit? Aufteilung, Heimtraining, Trainingslager, Höhentraining, welche Rolle hat das gespielt?
Also ich hatte ja, seit ich 18 war, noch einen Nebenjob, nämlich das Medizinstudium und später die Ausbildung im Krankenhaus. Insofern war ich eigentlich immer gebunden an den Ort, in dem ich gerade mich um meine Medizinkarriere kümmerte. Insofern spielte sich fast alles im Heimtraining ab. Ab und zu mal ein Trainingslager, eine Woche Gran Canaria. Später dann allerdings hatte ich die Möglichkeit, an Hallenwettkämpfen in den USA teilzunehmen. Und da habe ich dann mehrere Jahre hintereinander immer so einen Monat in Kalifornien zubringen können. Das war dann mein Trainingslager. Aber Höhentrainingslager gab es eigentlich noch nicht, zumindest nicht vom Deutschen Leichtathletikverband. Ich habe dann dort 1980 mit Laufseminaren im Herbst begonnen, mit meinem Freund Markus Riffel. Und so kam ich dann auch mal in den Genuss, noch in meiner aktiven Zeit in St. Moritz trainieren zu können, um dann festzustellen, dass da alles ganz anders ist.
Ist ganz schön da, oder?
Also es ist schön, aber es ist auch tierisch anstrengend. Also Tempoläufe sind so, dass man einen Tempolauf macht, dann ist man müde und wartet, dass man wieder fit ist, so wie zu Hause auch, und das tritt nicht ein.
Richtig.
Und dann kommt eben der nächste und der übernächste Lauf, und dann ist man irgendwie froh, dass man jetzt nach 4 oder 5 Intervallprogrammen dann aufhören kann, weil einfach die Höhe sich dann sehr stark bemerkbar macht.
Also Markus Riffel ist natürlich auch ein sehr bekannter Name in der Laufszene, und sein Sohn ist, ich glaube, in einer ähnlichen Phase zumindest meiner Karriere auch gelaufen. Das heißt, man hat sich da schon ab und zu dann tatsächlich auch in St. Moritz getroffen. Ich habe viel da mit Schweizern zusammen trainiert, gerade am Anfang, wenn man sie noch nicht so ausgekannt hat, war das total wertvoll. Und ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, als ich das erste Mal in St. Moritz war. Das waren meine ersten Berührungspunkte mit Höhe. Da habe ich auch gedacht, Mensch, du, die Hügel, es ist ja, diese Seen sind ja so durch, man muss, wenn man die Wege rennt, ja schon den ein oder anderen Hügel auch mal hochlaufen. Da dachte ich mir auch so bei vermeintlich eher gemütlicherem Tempo, so um die 4 Minuten, dachte ich mir, Mensch, du, also diese Hügel, das ist ja schon, da springt der Puls schon so ein kleines bisschen mal hoch. Und fand ich auch spannend, es als erste Erfahrung mal so zu machen. Ganz, also ich nehme mal an, wahrscheinlich, ihr werdet da auch im Sommer, Juni bis August in der Phase wahrscheinlich eher dort vor Ort gewesen seid, oder? Weil das ist, finde ich, schon eine sehr schöne Zeit, also auch klimatisch natürlich zum Laufen ganz gute Bedingungen, ne?
Also wir waren mit den Seminaren immer im September dort.
Ah, September, okay.
Und die 2 Male, in denen ich dort trainiert habe, das war natürlich mitten im Hochsommer, ja, im ja. Juli.
Du hattest gesagt, es ist, also dein Medizinstudium war dein Nebenjob, also ich nehme mal an, das wird schon auch gewisse, ja, gewissen Raum wahrscheinlich gefordert haben und das Trainingslager zumindest in der Phase des Studiums gar nicht so eine große Rolle gespielt haben, weil du natürlich wahrscheinlich auch Präsenzen hattest an der Uni oder in der Form nicht so lange weg sein konntest. Heutzutage hat man ja den Eindruck, die Tops, die Profis, ich bin jetzt ja auch seit zweieinhalb Jahren sozusagen im sportlichen Ruhestand, die bewegen sich ja nur noch gefühlt von Höhentrainingslager zu Höhentrainingslager. Offensichtlich bei dir hat es ja trotzdem ganz gut funktioniert. Hast du im Winter nicht das Bedürfnis gehabt oder das Gefühl mit, naja, in Deutschland hat es auch manchmal Schnee, dass du da mal so einen klimatischen Tapetenwechsel gebraucht hast oder hast du dann einfach auf, naja, sportliche Infrastruktur zurückgegriffen, Hallentraining etc.?
Ja, alles so ein bisschen. Natürlich denkt man bei schlechter Witterung daran, jetzt könnte man eigentlich mal irgendwo im Süden trainieren, das wäre toll. Aber man gewöhnt sich auch dran und ich hatte dann auch immer den Eindruck, dass die meisten meiner Kollegen, Gegner international, das auch nicht viel anders hatten. Also diese Reiserei, wie du sie gerade beschrieben hast, dass ein Trainingslager das nächste jagt, das war damals keinesfalls so. Im Gegenteil, ich war froh, wenn ich meinen Rhythmus hatte. Ich habe in den meisten Jahren 12-mal in der Woche trainiert.
Wow, ist schon sportlich, ja.
Also im Prinzip jeden Tag, nur an 2 Tagen einmal. Und dann musste ich schauen, dass ich die Anforderungen von Studium beziehungsweise später dann Beruf damit verbinden konnte. Und wenn dieser Rhythmus funktionierte, dann war ich sehr zufrieden und da brauchte ich eigentlich nicht irgend noch zusätzliche Reize, wie sie heute als unerlässlich angesehen werden. Also wenn ich auf meine besten Konkurrenten schaue, Coe und Ovett, Walker, Dixon, die waren auch nicht ständig im Trainingslager, sondern die waren unterwegs, so wie ich auch im Sommer, wenn die Wettkämpfe stattfanden und im Winter hörte man nicht so viel von ihnen, sah man auch nicht, sie waren dann auch zu Hause, Ovett in Brighton, der Coe in Loughborough, Walker war dann zu Hause in Neuseeland. Er hatte das Glück, das war dann Sommer auf der Südhalbkugel. Er war immer im Sommer sozusagen zu Hause im Winter, in unserem Winter in Neuseeland, im Sommer dann hier bei uns mit den Wettkämpfen. Also das spielte sich noch ein bisschen anders ab und wir hatten dann auch noch den großen Vorteil, nicht einen riesigen Clan von Beratern, Betreuern und sonstigen Menschen um uns herum zu haben und immer mitzuschleppen. Wir waren frei, wir konnten uns sehr frei und angenehm bewegen, waren eigentlich nur so ein Mann-Team.
Ja, ja.
Das hat gewisse Nachteile natürlich. Man braucht vielleicht hier und da mal jemanden, mit dem man sprechen kann. Das waren bei uns oft dann die Konkurrenten. Aber es hat doch den großen Vorteil, dass ich nicht für viele andere laufe, sondern nur für mich.
Ja.
Und wenn es schief geht, dann ist eben mein Problem. Aber wenn ich jetzt ein Physio, ein Ernährungsberater, ein Karriereberater, ein Athletikcoach, ein was weiß ich, Psychologen dabei habe, dann muss ich ja für die alle auch rennen und gut sein. Und das hätte mich, glaube ich, sehr gestört.
Ja, Thomas, Eigenständigkeit ist ja immer auch ein gewisser Vorteil, wenn man denn in der Lage ist, eigenständig zu leben und zu handeln. Hat sich das aus deiner Sicht danach dann verändert, dass der DLV oder das, dein Verein oder das Trainingsgruppen dann eher, wie soll ich sagen, gegängelt wurden oder, naja, sagen wir mal, kontrolliert wurden in dem, was sie tun oder in der Art und Weise, wie sie Leistungssport betrieben haben?
Ich kann das nämlich gar nicht so richtig beurteilen. Mit dem Verein hatte ich eigentlich nie viel zu tun, denn meine Wettkampfplanung, die habe ich selber gemacht. Ich bin ja dann in den letzten Jahren, sagen wir mal so in den 80er Jahren, weitestgehend international unterwegs gewesen. Damit hatte der Verein weniger zu tun. Der Verband, der DLV, hat mich gemeldet. Oder hier und da verlief dann auch die Korrespondenz mit dem internationalen Veranstalter über den DLV. Aber das war es dann auch schon wieder, die Reiseplanung. habe ich mit dem Veranstalter selber abgestimmt. Das lief alles sehr gut. Ob das heute anders ist, ob da mehr Einfluss genommen wird, das vermag ich wirklich nicht zu beurteilen. Ich kann eben nur sagen, dass das, was ich machte, damals der Status quo war. Das war so üblich. Die Athleten waren selbstständig, die entschieden selber, wo sie laufen wollten. Nur ab und zu kam dann der Verband dazwischen. In unserem Fall zum Beispiel, wenn Europacup oder Länderkämpfe waren, dann ging das natürlich vor und dann ist man nicht gleichzeitig auf dem Sportfest gefahren und hat dem Verband dann die kalte Schulter gezeigt. Das waren schon die Prämissen, die man erfüllen musste, um dann auch die Freiheit zu genießen, da laufen zu können, wo man wollte.
Das ist spannend, weil zumindest aus den Abschnitten meiner Karriere kann ich sagen, dass sich das schon ein Stück weit geändert hat. Jetzt kann man natürlich darüber debattieren, ob zum Positiven oder zum Negativen. Ich fand immer, wenn Erfolg da ist, ganz gleich, wie der jetzt erstmal entsteht, also bei dir ja quasi komplett self-made sozusagen damals, dann finde ich, never change a winning team. Sollte man da, glaube ich, nicht von außen versuchen, zu viel Einfluss drauf zu nehmen, weil das funktioniert zunächst ja mal. Ich habe schon den Eindruck, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, das war bestimmt schon vor meiner Karriere oder bevor ich wahrscheinlich dann irgendwann mal in einem Bundeskader war, irgendwie eine Entscheidung getroffen wurde, dass man als Verband versuchen sollte, mehr mit Athleten erstmal in Austausch zu stehen. Das finde ich erstmal gut. Paradebeispiel habe ich im Podcast bestimmt schon öfters erzählt in den letzten 5 Jahren. Ich fand Detlef Uhlemann einen sensationellen Bundestrainer, vom Menschlichen auf jeden Fall. Der war wirklich. Da hattest du wirklich das Gefühl, der interessiert sich für dich als Mensch, als Athlet. Der hat angerufen, alle 2 Wochen mal gefragt, hey, geht's dir gut? Kann ich was für dich machen? Wie läuft's im Training und so weiter? Das hat danach niemand mehr gemacht. Danach war dann, wenn überhaupt eine Korrespondenz da war, musstest du die meisten suchen, um vielleicht auch mal irgendwelche Mittel für Trainingslagerzuschüsse zu bekommen, als damals ja, da waren wir auch noch Student. Gleichzeitig ist aber so geworden, dass die Ansprüche an dich als Athlet und auch in Teilen in gewissen Phasen versucht wurde, Einfluss zu nehmen, wo du dich niederzulassen hast, räumlich und mit welchem Verein, aus diesem Sinne der Zentralisierung. Und Zentralisierung ist ja immer so ein bisschen so ein Zauberwort, was ja gerne mal um sich geworfen wird bei den Sportverbänden, um vermeintlich mehr Leistung aus den Athleten rauszukitzeln. Und da habe ich für mich, das ist nämlich spannend, dass du das so sagst, dass ihr da eigentlich komplette Freiheit hattet. Ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht, mit so, wie soll ich sagen, selbst existierenden Systemen. Für mich war so ein System oft Sindelfing. Ich bin Sindelfing groß geworden in der Leichtathletikabteilung dort. Da gab es gute, engagierte Trainer, Harald Olbrich und so, die haben einfach einen super Job gemacht. Es gab dann in Regensburg früher einen Kurt Ring. Da gab es keinen Olympiastützpunkt, da gab es nichts. Das war auch alles self-made, weil da halt Leute mit Passion waren, die junge Sportler gefördert haben. Da war es dann irgendwann schwer nachzuvollziehen, warum wir dann plötzlich für einen Bundeskaderstatus hätten uns nach Frankfurt alle umziehen sollen oder sowas. Da habe ich mir gedacht, manchmal ist das dann zu verkopft vielleicht. Und früher hat man euch vielleicht einfach da ein bisschen wie soll ich sagen, eine lockere Leine gelassen, euch machen lassen einfach, wenn es funktioniert.
Ich würde das noch etwas anderes formulieren. Also ich hatte einen Bundestrainer, den habe ich schon als Trainer gehabt. Da war ich 17 und habe einen ersten Sichtungslauf bei ihm gemacht als Jugendlicher. Und Paul Schmidt war dann immer mein Ansprechpartner. Nun hat sich das aber dann so entwickelt, dass ich nach relativ wenigen Jahren mehr Erfahrung hatte als Paul, insbesondere was die internationalen Wettkämpfe angeht. Ich weiß nicht, ob es naja, ich würde sagen, damals gab es kaum einen Athleten, der mehr international unterwegs war als ich. Und das bedeutete auch, dass ich keine Kompetenz von anderer Seite akzeptiert habe, die diese Erfahrung nicht mitgebracht hat. Es gab keinen Trainer in Deutschland, der mir hätte jetzt irgendwas erzählen können, weil ich mit den Olympiasiegern, Weltrekordlern und so weiter gesprochen habe, mit ihnen gelaufen bin, mit ihnen im Trainingsaustausch war. Das war kein anderer. Und ich brauche auch keinen Olympiastützpunkt. Warum soll ich mit irgendwelchen Weitspringern, Hochspringern oder Kugelstoßern am gleichen Ort trainieren? Das ist ja völliger Schwachsinn. Ich brauche auch nicht unbedingt Mittelstreckler. Was wir gemacht haben, war, dass wir uns einmal die Woche regional getroffen haben. Als ich studiert habe, haben wir uns in Mainz getroffen. Ich habe in Mainz studiert und dann kamen Leute aus der Region, sagen aus Ludwigshafen und Frankfurt. Und dann haben wir zusammen trainiert. Das war einmal die Woche. Aber alles andere habe ich selber gemacht. Das war für mich viel besser. Denn wenn ich jetzt darauf reagiere, dass die Anatomievorlesung am Donnerstag von 10 auf 8 Uhr vorgezogen wird, dann kann ich darauf reagieren. Aber wenn ich dann einen ganzen Schwung von Athleten habe, die dann auch reagieren müssen, dann weiß man schon heute, dass das nicht klappt. Ja. Also ich war viel lieber allein und jetzt noch, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber nach einer gewissen Zeit war es dann auch so, dass mit mir keiner mehr trainieren konnte. Wir konnten zwar zusammen loslaufen, aber wir kamen nicht zusammen an. Und auch die Tempoläufe habe ich weitestgehend alleine gemacht, außer wir hatten eben mal ein kleines Trainingslager ein paar Tage im Schwarzwald und dann war Willi Wühlbeck da. Das war ein adäquater Trainingspartner für mich, aber sonst gab es nicht so viele.
Ja, also das glaube ich 100%, also dass das so ist. Da vielleicht auch, können wir vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen, wir hatten vorher schon über die Trainingslager gesprochen, aber das ist ja oft eine Möglichkeit, dass man mit anderen Athleten vielleicht ja sogar gemeinsame Sache macht. Ich kann schlecht beurteilen, wie das in den 80ern war, aber ich kann das total nachvollziehen und nachfühlen, dass du sagst, ab einem gewissen Punkt ist halt nun mal schwer in Deutschland, wenn du dazu der Beste bist, dass es da dann mit Trainingspartnern dünn wird, ist ganz nachvollziehbar. Es ist heute so, weil wir vorher gesagt haben, die Leute tingeln von Trainingslager zu Trainingslager, das ist nicht nur Selbstzweck. Also ich habe schon mit den Menschen, die ich zu tun hatte, Schweizer, Norwegern, Franzosen und so weiter, also die trainieren jetzt an sich in einem Trainingslager vielleicht gar nicht unbedingt noch härter als zu Hause. Sie suchen vielleicht eher die, nennen wir es mal, optimalen klimatischen Bedingungen. Ist ja irgendwie vielleicht schon so, dass in Norwegen nun mal im Winter recht viel dunkel ist und doch auch kühler. Und bevor die dann die ganze Zeit auf dem Laufband da rumrennen müssen, eher sagen wir, sind dann irgendwie in Kenia längere Zeit. Aber was ich da festgestellt habe, ist, dass es klar an der Startlinie ist sich jeder selbst der Nächste. Aber dass gerade in so abgelegenen Regionen wie Kenia, in meiner Zeit zumindest, ein sehr nationenübergreifendes gemeinsam an einem Strang ziehen ist. Also wenn die Trainingspläne jetzt nicht komplett auseinander sind und die Leistungen jetzt auch irgendwo passen, also da haben wir oft sehr international zusammentrainiert. War das bei dir vielleicht dann ab einem gewissen Punkt, weiß nicht, nach dem Medizinstudium vielleicht, wo du mehr Freiheiten hattest, war das ein Ding, dass du da auch mit Konkurrenten von dir oder anderen internationalen Athleten irgendwie zusammen dich tun konntest irgendwo?
Ja, allerdings immer nur um die Wettkämpfe herum.
Okay,
ich hätte natürlich nach Coventry fahren können und mit Dave Moorcroft trainieren. Oder, wie ich gerade andeutete, im Winter nach Neuseeland fahren und damit von Walker laufen. Aber da muss ich dich so ein bisschen korrigieren. Nachdem ich mit dem Studium fertig war, wurden die Zwänge größer.
Aber weil du mehr im Klinischen wahrscheinlich dann arbeiten musstest schon,
oder? Weil ich im Krankenhaus war.
Ja, klar. Okay.
Das waren für mich die Haupt Probleme, die ich lösen musste.
Ja.
Und wo ich dann gelaufen bin, das war mir dann gar nicht so wichtig. Ich war in Lüdenscheid zunächst im Krankenhaus und da ist das Sauerland, das Hochsauerland direkt daneben. Da waren schon harte Witterungsbedingungen, aber das hat mich nicht daran gehindert, eben 1980 den Rekord zu laufen und 1982 Europameister zu werden. Trotz eines sehr schneereichen Winters mit Rutscherei auf der Straße und so weiter. Es ging trotzdem. Ich weiß nicht, ob das sein muss, dass man unbedingt da laufen muss, wo man glaubt, laufen zu müssen. Also ich habe so in meiner Zeit erlebt, dass die Ersten anfingen und sich dann gern als weißen Kenianer bezeichneten und unbedingt in Kenia laufen mussten. Es gab wenige, oder sagen wir mal jetzt in diesem Jahr einen, bei dem es sich ausgewirkt hat. Alle anderen liefen nicht so schnell. Und dann frage ich mich, warum diesen großen Aufwand betreiben. Am Ende kam dann doch nicht mehr dabei raus. Wenn ich dann nochmal so auf meine Palette zurückblicke, ich hatte dann 5 deutsche Rekorde zwischen 1500 und 5000 Meter alle. Damit war ich relativ zufrieden und habe jetzt nicht danach gestrebt, noch durch, sagen wir mal, klimatische Einflüsse noch mal hier oder da eine Zehntel rauszuholen, sondern bei mir ging es mehr darum, am Ende das richtige Rennen zu kriegen, um noch mal ein bisschen schneller zu sein. Also es spielte sich nicht so sehr darin ab, dass ich nach der Optimierung meiner Trainingsbedingungen strebte, sondern mehr nach der Optimierung der Wettkämpfe, der Wettkampfplanung. Und darauf hat man dann eben auch nicht immer Einfluss. Es gibt ja dann im Sommer vielleicht fünf Anlässe, wo man besonders schnell laufen kann. Und da muss man eben Glück haben, dass es da nicht gerade windig und regnerisch ist.
Ja.
Also das waren die Dinge, die mich mehr beschäftigt haben, als die Frage, ob ich in den Nandi Mountains unterwegs bin oder sonst wo.
Also
das ging auch in Deutschland.
Lass uns nochmal auf die Trainingsinhalte schauen. Bist du dann autodidaktisch unterwegs gewesen und hast dich ausgetauscht oder über Literatur weitergebildet? Oder war das halt auch ein Teil sicher deiner physiologischen, medizinischen Grundausbildung, die du dann genutzt hast, um dein eigenes Training zu steuern und zu kontrollieren?
Letzteres gar nicht. Also okay. Medizin hatte damit überhaupt nichts zu tun.
Mhm.
Medizin steckte in den Kinderschuhen. Irgendwann fand einer Laktat. Und wir messen das mal, aber die hatten keine Ahnung, was sie damit anfangen sollten.
Mhm.
Und die Trainer sagten immer, das müssen uns jetzt die Ärzte sagen, aber die Ärzte, mit Ausnahme von Wilfried Kindermann und Jupp Keul, hatten von dem Training überhaupt keine Ahnung. Also das passte nicht zusammen. Nein, ich war natürlich Autodidakt und ich hatte ja viele Jahre, in denen ich feststellen konnte, wie sich verschiedene Trainingsregimes auf mich auswirken. Was führt zur Verbesserung? Natürlich war es auch zunächst mal so ein ansteigender Prozess, dass wir einfach immer mehr Trainingseinheiten in die Woche gepackt haben. Ich habe angefangen, wie ich gerade sagte, mit 17 bei Paul Schmidt. Da hatte ich dann dreimal die Woche trainiert und dann das erste Mal fünfmal die Woche im darauffolgenden Winter. Und so ging das immer weiter, bis ich dann 1976 eben jeden Tag zweimal gelaufen bin.
Mhm.
Aber der Austausch mit den Athleten, mit den befreundeten Athleten, ich war im Prinzip mit allen, die da vorne waren, befreundet, der war sehr wichtig. Da habe ich eben mit Co. gesprochen und habe mal versucht, ein Programm von Co. nachzumachen. Oder ich habe mit Moorcroft gesprochen, das ist eine nette Geschichte. Das war Anfang der Saison 82. Wir liefen in London, er lief 3000 Meter, er lief so 7,35 und ich lief 7,44. Und war relativ enttäuscht, weil ich dachte, ich müsste eigentlich schon besser in Form sein. Und dann liefen wir am nächsten Tag zusammen und ich sagte, eigentlich bin ich gar nicht so zufrieden. Ich habe jetzt gerade ein gutes Training gemacht, bin 5x1000 gelaufen. Oh, sagt er, du, 5x1000? Ich auch. Was ist denn gelaufen? Ja, sag ich, 5x2,35. Mit welcher Pause? 3 Minuten. Ah, sagt er, ich habe 5x1000 in 2,30 gemacht mit 6 Minuten Pause. Also das waren wichtige Informationen und die habe ich dann auch einfließen lassen, sodass ich, so glaube ich, meine Trainingsplanung immer weiter optimiert hat. Mit Walker hatte ich ein super Verhältnis, mit Ovett hatte ich ein super Verhältnis. Also da gab es viele, mit denen ich gesprochen habe und dann habe ich natürlich auch beobachtet, wie es den anderen so geht. Dann waren die DDR-Athleten immer Anfang der Saison schnell und Ende der Saison langsam, aber meistens war der Höhepunkt am Ende der Saison. Also das meiste ist eigentlich in diesen Diskussionen und in der Beobachtung meiner eigenen Trainingsmaßnahmen und der darauf bezogenen Wettkampfresultate entstanden. Und nochmal, es gab keinen in Deutschland, mit dem ich darüber hätte sprechen können. Der eine Bundestrainer war Paul Schmidt und den kannte ich eben damals dann schon 10 Jahre und länger und wusste, was Paul weiß und was er nicht weiß. Aber er war menschlich einfach ein Fixpunkt in meinem Leben über 2 Jahrzehnte und danach immer weiterhin auch ein väterlicher Freund. Und sonst gab es keinen. Der andere Mittelstreckentrainer war Lothar Hirsch. Aber Lothar Hirsch wusste, würde ich mal sagen, von diesen Dingen, ich habe so viel wie ich, weil er eben nicht diese Kontakte hat und weil er nicht in der Lage war, beim Einlaufen vor dem Internationalen Sportfest in Oslo nochmal kurz mit Walker zu sprechen, was er die letzte Woche gemacht hat. Das war so. Mhm. Und insofern war ich am Ende dann wirklich so eine Art Autodidakt, aber nicht allein, kein Leuchtturm, sondern ich war Teil dieser Gruppe. Und diese Gruppe, das waren so, sagen wir mal, 10 Athleten, alle englischsprachig, aus Amerika, aus England, aus Irland, aus Neuseeland, aus Australien. Und das war eine Gruppe, die sich auch gegenseitig befruchtete, die kommunizierte und die sich, das muss ich immer wieder dazu sagen, auch sehr respektierte. Darum hat mir das so lange so viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu rennen.
Wenn man sich jetzt Bilder von dir von damals anguckt als Athlet, dann fällt schon auf, dass du ja für einen 1500 und 5000 Meter Läufer relativ muskulöse Beine hattest. Eine genetische Anlage oder hast du schon in Richtung Sprünge, Krafttraining irgendwas gemacht?
Krafttraining im eigentlichen Sinne nicht. Da war ich dann auf die Trainer angewiesen und die sagten, mach kein Krafttraining, da wirst du nur schwerer und langsamer. Sidney Marie brach dann diesen Rekord, den wir in Koblenz aufgestellt haben, Obert und ich. Und Sidney Marie war der erste Mittelstreckler, 15 Meter Läufer, den ich kannte, der konsequent durchgängig Krafttraining machte. Also das war, würde ich mal sagen, einfach, da war ich zu früh dran. Heute würde ich auf jeden Fall Krafttraining machen. Was wir gemacht haben, war bei den Tempolaufeinheiten regelmäßig vorher Laufschule. Das kann man nicht mit Krafttraining vergleichen. Das war so eine Mischung aus vielleicht Reaktivkraft, Sprünge hast du erwähnt, das ist richtig, aber eben auch viel Koordination. Und das Dritte war auch richtig, du hast es als erstes genannt, eine gewisse Genetik ist dabei. Ich war kräftig, das war ein Vorteil dahingehend, dass ich jetzt immer noch gesund bin und heute und morgen immer noch laufen kann und auch ganz passabel laufen kann. Also meine Gelenke sind in Ordnung. Dank der guten Muskulatur, würde ich sagen. Und das andere ist eben, dass das für die 5000 Meter auch ein Vorteil war. Ich habe so ein Video mal gesehen, ein irisches Video von den Weltmeisterschaften in Helsinki, die ersten Weltmeisterschaften. Ich lief ja 5000 und Eamon Coughlin gewann. Und ich hatte ganz schreckliche letzte 200 Meter. Warum, weiß ich nicht. Das ist mir sonst nie passiert in dieser Form. Aber ich sehe das Video und sehe die Läufer und denke, wer ist denn der Lange da drin? Ach, das bin ich! Gibt es ja gar nicht. Da ist einer so einen halben Kopf größer als alle anderen. Also um mich herum waren eben Riffel und Melonik und weiß ich, Cerada aus Spanien und zwei Äthiopier. Und die waren alle, die gingen ja alle so bis zu den Schultern. Also das war schon auffällig, aber es war für mich natürlich in der letzten Runde dann immer ein Vorteil.
Und jetzt nehmen wir uns nochmal mit zu diesem magischen Abend da in Koblenz, ja, weil der ja doch sehr, sehr lange nachgewirkt hat. Ich war da als Zuschauer.
Oh, ah, das wusste ich gar nicht, Ralf.
Ja, ich war
Okay.
da als Zuschauer, weil das ja damals eine sehr große Strahlkraft hatte, das Sportfest. Und da fuhr man halt eben auch von weiter aus hin. Ja.
Das müsst ihr, glaube ich, noch mal ein bisschen einordnen, weil ich glaube, die
Ja.
wenigsten, die hier zuhören, haben eine Ahnung, was das früher war. Mit, also mich eingeschlossen in Anführungszeichen. Wie gesagt, Mini-Internationales kenne ich auch als Athlet noch. Gibt es ja leider alles gar nicht mehr, aber ich fand ja schon die wirklich abgespeckte Version, wo am Ende nur noch Athleten, Übungsleiter, ein bisschen Family da war, fand ich ja trotzdem irgendwie in diesem Stadion magisch. Aber zu der Zeit, Thomas, als du damals deutschen Rekord ja auch gelaufen bist, da war das ja komplett in anderen Sphären ein Riesenspektakel.
Also wir hatten zwei A-Sportfeste in Deutschland, Top-Sportfeste. Das war ASV Köln und ISTAF in Berlin. Das waren die größten. Und danach gab es eine Reihe von B- oder A2-Sportfesten, wie man es nennen will. Die waren nicht ganz so groß, aber die waren auch gut. Und Friedrich Schäfer war der Organisator da, wurde später dann Landrat dort und war sehr aktiv und hat immer die Leute eingeladen. Und dieses Sportfest fand statt im Koblenzer Oberwert, ein Stadion, das so im Grünen liegt, in so einer Flussaue am Rhein. Und dort war eine tolle Atmosphäre abends und ein paar Jahre lang war dieses Sportfest immer ausverkauft, weil der Freddy es einfach verstand, alle möglichen Topathleten dorthin zu bringen, also nicht nur im Laufbereich, sondern auch amerikanische Hürdensprinter und Sprinterinnen und Springer und ja, also die Leichtathletik-Elite war dort, vielleicht nicht immer alle gleichzeitig, sondern eben nur ein kleinerer Ausschnitt, weil er eben nicht so groß war wie das Sportfest in Köln oder in Berlin. Aber das war toll und ich erinnere mich gut an das Jahr 1980. Ich brauchte ja nur von Mainz dorthin zu fahren Und als ich dann die Autobahn verließ, dann war schon bald Stau, weil
Ja,
alle
das war
da
der
im
Klassiker. Das
Schrottfest.
war 100% so. Koblenz, Stau, Parkplatz, Katastrophe. Ja, und ich habe übrigens nie einen anderen Platz gehabt als Zuschauer als einen Stehplatz. Also irgendwann ganz später durfte ich dann auch mal da im Vorprogramm Hürden laufen. Ja, aber sonst, ich habe immer nur einen Stehplatz gekriegt auf der Gegengeraden, weil alles andere, da musstest du halt entweder den Landrat kennen oder ja, irgendjemanden kennen oder hast halt keine Chance gehabt.
Ja, und dann war die Situation 1980 so, dass ich, jetzt blende ich ein Jahr zurück, 1979 gewann ich in Montreal den Weltcup. Das war dieser Erdteil-Vergleichskampf als Teil der Europamannschaft über 1500 Meter und fuhr dann nach London, um dort eine Meile zu laufen. Und da fragte mich Ovette, beziehungsweise sein Betreuer Andy Norman, den ich sehr gut kannte, ob ich nicht Lust hätte, einen Weltrekordversuch zu unterstützen. Und wir hatten dann Craig Maswick, den Amerikaner, der später amerikanischer Verbandspräsident wurde, der lief die ersten 800 Meter, glaube ich, an. Und dann kam ich. Und dann kam zum Schluss Ovette. Und wir liefen dann die zweit- und drittschnellste Meilenzeit ever. Also nur Coe mit seinem Rekord, der standgehalten hatte, war schneller. Das hatte sehr gut geklappt. Und in Erinnerung sozusagen dieses Setups, übrigens Coe saß auf der Tribüne, guckte sich das Sportfest an und sagte, hey, das ist ja das beste Setup, was ich bisher gesehen habe. Das war ja super. Ja, genau. Und das haben wir dann ein Jahr später eben in Koblenz nochmal exerziert. Und ich glaube, Andy rief mich dann ein paar Tage vorher an und sagte, wir haben das und das vor und hättest du Lust dabei zu sein? Und wir bringen jemanden mit, der macht das dann bis 800 Meter. Das war immer ein guter 800 Meter Läufer, den er da mitbrachte. Ja, und dann war das so und dann hatten wir dann trotzdem noch einen kleinen Hänger zwischen 800 und 1000, weil das Tempo da ein bisschen verschleppt wurde. Der Tempomacher konnte nicht mehr so richtig und
Was seid ihr,
Ovette
darf ich
und
fragen, was seid ihr durchgegangen oder angelaufen auf 1000?
das ist auch lustig. Das ist ganz lustig, weil bei 1000 Lothar Hirsch stand und am Start stand Paul Schmidt.
Okay.
Und ich würde sagen, Paul Schmidts Zwischenzeiten waren korrekt und die von Lothar waren nicht korrekt, weil ich glaube, dass Lothar nicht auf die Startpistole und den sich entwickelnden Rauch geschaut hat, sondern der hat gewartet, bis der Knall bei ihm war
Ja.
und dann hat er zu spät gedrückt und darum waren wir bei Lothar immer schneller, als wir hätten eigentlich sein können. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, wir hatten so knapp über 220 bei 800, 221, bei 1000,
1000.
221, 222, sowas.
Also liebe Freunde zu Hause, 221 auf 1000, das ist, also um es einfach zu machen, also es ist so schwer zu erklären. Also ich glaube, mit meiner bescheidenen Form von früher, handgestoppt immer dreimal 1000 Meter Staffel, bin ich glaube ich einmal eine 222 umgelaufen. Schneller war aber auch nicht drin bei mir, das ist unmöglich gewesen, hat aber auch bei mir nur zu einer 1331 gereicht. Also 221, 230. Das sind 30er 200 Meter Abschnitte, beziehungsweise 60 im Stadion. Könnt ihr zu Hause mal ausprobieren, falls ihr Lust habt. Gut warm machen vorher, einmal 60 probieren, wird glaube ich auch schon knackig. Aber 221, ja, ist irre. Das ist, und das als Durchgangszeit ist wirklich out of the world. Ist krass, ja.
Ja, aber dann ging es ja erst richtig los.
Ja, genau, da geht es erst richtig los. Das war ja nur warm laufen.
Genau. Naja. Genau. Und die letzten 500, die waren schon sehr schön. Das war gut. Ich war natürlich toll drauf. Oh, wird noch ein Stückchen besser. Aber ich war auch nie so dicht an ihm dran. Sagen wir nach 1976, als in diesem Rennen. Ich hatte noch mal so ein Erlebnis mit ihm. Der lief halt die gleiche Zeit wie Coe bei seinem Weltrekord. Also, sie hatten dann beide 3:32:1. Und das war in Oslo. Und ich war so im Feld und konnte dann 150 Meter vorm Ziel zu Ovette aufschließen, der schon vorne war. Und ich dachte, ha, jetzt noch 50 und dann greifst du an. Und in dem Moment, als ich gerade so hinter ihm war, zog Ovette an und war weg. War weg. Also der hatte da wirklich ganz großartige Fähigkeiten, hinten nochmal umzuschalten und noch einen Gang einzulegen, den die anderen nicht besaßen. Aber in Koblenz war es ja relativ knapp und die letzten 500 und auch 400, die waren schon sehr zügig. Das war gut.
Ich habe es nicht mehr hundertprozentig, weil wenn man ein paar Mal bei solchen Veranstaltungen war, dann vermischt man ja auch Jahreszahlen oder Ereignisse. War das nicht das Jahr, wo vorher ein Gewitter war?
Weiß ich nicht.
Ja,
Also
weil.
bei uns war es dann trocken, das weiß ich. Und
Ja,
die Bahn war
genau.
auch
Das,
nicht nass.
ja.
Denn ich war immer ein bisschen allergisch mit meinen etwas dickeren Beinen. Wenn die Bahn nass war und es lag
Okay.
so Regen auf der Bahn, dann spritzt das ja und dann spritzt das so kalt
An
gegen
die,
die Muskeln. Und das war mir sehr unangenehm. Also ich hatte es immer gerne heiß. Und an Koblenz hatte ich so die Erinnerung an einen, ich würde mal sagen, 28 Grad warmen Sommerabend.
ja, also das ist auch
Und
meine Erinnerung, dass es auf jeden Fall ein warmer Tag war. Also das auf jeden Fall. Aber das mit dem Gewitter, ich bin nicht mehr hundertprozentig, ob es das Jahr war oder ob es ein anderes Jahr war. Ich habe das nur so für mich irgendwie so abgespeichert, dass irgendwie nachmittags ein Gewitter war. Weil manchmal ist ja bei Gewitter dann nach dem Gewitter eine etwas höhere Sauerstoffsättigung in der Luft. Ne? Weil das war ja ein Rennen, das ja für viele Bestzeiten
Ja,
auch im
richtig.
Feld hergehalten hat, die sehr, sehr lange gestanden haben. Ne? Oder dann eben
Genau.
ewig für die jeweiligen Läufer. Ne?
Ja, es stimmt. Genau.
Ja.
Aber daran kann ich mich leider nicht erinnern, ob da meteorologisch auch noch jemand auf
Ja,
unserer Seite war.
manchmal, weil du ja gesagt hast, ne, du hast ein paar Optionen in der Saison gehabt und dann warst du fit und dann hat das Wetter mitgespielt oder du hast halt Wind gehabt und dann ist halt etwas möglich oder etwas nicht möglich, ne? Das ist ja
Richtig,
nun mal
genau.
so bei der
Das ist
Outdoor-Sportart,
so.
ne? Ja.
Genau. Also nur das Beispiel 5000 Meter. Ich bin ja 13:12 gelaufen, was damals ganz passabel war und
Das ist
auch
auch heute noch ganz gut. Das ist auch
deutscher,
heute noch ziemlich
deutscher
passabel.
Rekord. Ja, genau. Aber es war ein Sportrennen.
Ah,
Es war
okay.
in Zürich und es war ein Sportrennen. Also ich bin die ganze Zeit mitgelaufen und dann auf der Zielgerade mit den beiden DDR-Leuten, Schildhauer und Kunze, im Infight gewesen sozusagen. Also weit davon entfernt, dass es ein Rekordrennen war, so mit 200 oder 300 Tempomachern, dass man zumindest bis 3000 oder 3500 geführt wird und so. Nee, das war anders. Und das meinte ich eben vorhin. Das war sicherlich nicht so einfach, wenn man wusste, man ist gut in Form, und dann aber auch ein Rennen zu finden, von dem man dann ausgehen kann, ihr wird so schnell, wie du es gerade kannst.
Ja,
Ja.
ja.
Noch eine Geschichte, noch
Gerne,
eine,
gerne.
ganz kurz in diesem
Klar.
Zusammenhang. Ich hatte ja eben gesagt, dass ich mich in dieser Gruppe so wohl fühlte. Und 1982 waren wir in Oslo und wir waren die Meile oder 1500 gelaufen. Und wir standen zusammen am Rande der Bahn, als die 5000 Meter liefen. Und Walker war da und noch ein paar. Wir sind dann auch hinterher vom Stadion zusammen zurück zu diesem Sommerhotel gejoggt, also so eine halbe Stunde. Außerhalb von Oslo war das gelegen, wo wir untergebracht waren. Und dann sagte Walker: Hey, für wen macht denn der Moorcroft eigentlich Tempo? Weil der Moorcroft vorne lief. Und dann sagte: Du, der Rono ist doch gar nicht im Feld. Für wen macht der Tempo? Und am Ende stellte sich raus, dass Moorcroft für sich selber Tempo machte. Und dann diese 13 Minuten lief, also einen sagenhaften Weltrekord damals. Ganz alleine, zumindest so die letzten 5, 6 Runden. Das war schon beeindruckend. Und daraus geht das dann wieder hervor, dass die Rennen noch nicht so konzipiert waren, wie sie das heute vielleicht sind, sondern vieles blieb dann dem Zufall überlassen und der Moorcroft fühlte sich gut und irgendwie war dann keiner mehr da, der ihm helfen konnte, und hat das halt alleine gemacht.
Und das erinnere ich mich noch gut dran, das war ja so ein Rekord, der zu der Zeit ja als der Ewigkeitsrekord schon galt, ne? Weil das halt so
Korrekt.
ein Outstanding-Typ halt auch war, aber auch so ein Outstanding-Rennen, ja, wo jeder gesagt hat, okay,
Absolut.
wie nah der da jetzt an dieser magischen 13 Minuten dran war.
Ja,
Und
genau.
niemand jahrelang hatte auch nur den Hauch einer Chance, in die Nähe zu kommen,
Und ich würde sagen, hätte er einen vernünftigen Tempomacher gehabt, dann wäre er natürlich drunter
ja.
gelaufen.
Naja, aber
Unter 13.
ihr habt an der Bahn am Rand gestanden und euch gewundert, was er da macht.
Genau. So war das.
Ja,
War lustig.
das ist natürlich von vorne ist extrem stark. Wenn wir jetzt mal, ich versuche jetzt mal ein paar willkürliche Highlights, also Leistungshighlights aus deiner Karriere zu wählen und würde mich interessieren, was für dich betrachtet, vielleicht in der Entstehung des Rennens oder wie auch immer, absolut deine stärkste Leistung war. Also wenn wir es mal nehmen, für euch zu Hause, wir nehmen mal natürlich den bis vor kurzem deutschen Rekord 3:31,58, von dem wir gerade gesprochen haben, aus Koblenz über 1500 Meter. Was vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm haben, aber ich auch brutal stark finde, ist auch deine 2000 Meter Zeit läuft man nicht so häufig, aber die steht ja auch bei 4:52,20. Ich glaube, das ist immer noch deutscher Rekord, meine ich. Ich finde auch 3000 Meter 7:36,75 ist auch richtig krass. Man darf nicht vergessen, das ist ja auch, der steht, oder die Zeit ist ja auch von wahrscheinlich, da weiß ich nicht ganz genau, wann es gelaufen war, wahrscheinlich aber auch ja, frühe 80er Jahre, nehme ich mal an. Und 5000 haben wir gerade schon gesagt, auch damals deutsche Rekord gewesen, 13:12,78. Wenn wir die vier Zeiten nehmen, was wäre für dich deine stärkste Leistung?
Also, Thomas ist noch da, denkt aber.
Ja, ich glaube, nein, das ist nämlich für einen Athleten, ist für einen Athleten sehr schwer, dann glaube ich, da so ein bisschen abzuwägen, wie ist das Rennen entstanden, was habe ich davor trainiert und das jetzt mal absolut, aber die Highlights natürlich klar, jeder kennt deinen bis vor kurzem deutschen Rekord so, aber da sind ja ein paar andere Sachen dabei, die auch schon richtig krass sind, zur damaligen Zeit vor allem auch.
Ja, also jetzt bin ich ja erstmal älter und zweitens die hölzernen Rädchen, die drehen sich nicht so schnell und da musste ich so lange überlegen. Also ich glaube, dass die 1500 Meter Zeit schon sehr gut ist. Die Leistung bei 4:52, das war die zweitschnellste Zeit jemals gelaufen damals. Nur Walker bei seinem Weltrekord war 4 Zehntel, glaube ich, schneller oder 6 Zehntel, bei dem ich ihm interessanterweise 3 Runden 1200 Meter Tempo gemacht habe in Oslo. 4:51, sowieso ist er da gelaufen. Das ist auch gut. Die 7:36 waren wiederum ein Sportrennen. Da war Henry Rono und Steve Scott und ich zusammen und im Sport gewann dann Scott so 1-2 Zehntel vor mir und Rono wurde Dritter. Das war eine sehr gute Leistung, die das war ein für mich anstrengendes Rennen. Und Zürich, wie gesagt, war ein Sportrennen. Also ich würde sagen, Koblenz und diese 4:52, die waren schon gut. Jetzt wollte ich zu den 4:52 noch sagen, ich bin ja in meinem Leben vielleicht dreimal oder viermal oder meinetwegen auch fünfmal 2000 gelaufen. Insofern
macht man nicht so ganz häufig.
Macht man gar nicht häufig und da wäre sicherlich mit mehr Erfahrung auch noch ein bisschen was drin gewesen. Aber es war eine Strecke, die mir sehr lag, also 2000 und 3000 Meter auch. Lagen mir sehr, aber wiederum verglichen mit dem, was heute gelaufen wird, da war einfach ein bisschen Nachholbedarf. Da waren wir nicht so weit. Wir haben in anderen Kategorien gedacht. Also eine Zeit unter 47 war schon prima. Nochmal den eben angesprochenen Silbermedaillengewinner von Los Angeles im 5000-Meter-Lauf, Markus Riffel. Der ist nie unter 47 gelaufen. Für den war 47 so eine Schallmauer.
Ja.
Also manche Disziplinen waren auch so ein klein bisschen im Schatten und sind es vielleicht heute noch. Und über 5000 gab es eben diese kenianische Phalanx noch nicht. Also da in Zürich, Zürich war ja, sagen wir mal, Primus unter pares bei den großen internationalen Sportfesten. Also sie fühlten sich zumindest als den Top-Event
Immer noch.
Ne, genau. Ja, und die ersten drei bei diesem Lauf 1982 waren Weiße und interessanterweise sogar noch drei Deutsche. Es gab diese Rennen noch nicht, wo 8 Schwarze unter 13 Minuten laufen und du dich irgendwie hinten reinhängst und dann hoffst, dein gutes Tempo zu finden und nach kommen dann von vorne ein paar wieder zurück, die langsamer werden und dann hast du Fixpunkte und kannst dich sozusagen daran saugen. Das gab es nicht. Und darum ist es, also sowohl was die absolute Leistung betrifft, als auch was das Potenzial in diesen Strecken und in diesen Zeiten betrifft, nicht so ganz einfach, diese Frage zu beantworten. Finde ich eine sehr gute Frage. Aber was ich sagen muss, und das mit Fug und Recht, denke ich, bei allen vier Läufen war ich hinterher sehr zufrieden. Ich hatte so das Gefühl, ich habe was Gutes geleistet.
Ja, ja. Da hat man als Athlet ja ein sehr feines Gespür dafür, wie nah das an dem Tag vielleicht am Optimum auch dran war, sozusagen. Ja.
So ist es, genau. Und ob du jetzt irgendwelche taktischen Fehler gemacht hast, vielleicht zu lange gewartet oder, das ist mir nicht so oft passiert, zu früh losmarschiert. Aber das waren vier gute Rennen. Hast du vier Highlights Sicherlich ausgewählt, ganz klar.
Jetzt hat ja dieser Rekord ja sehr, sehr, sehr lange gehalten. Ja? Wie war das jetzt für dich und wie ist das in der Betrachtung über diese Jahrzehnte ja hinweg, dass jetzt Robert Farken diesen Rekord aus den Büchern gelöscht hat?
Es ist so, dass das einfach der natürliche Lauf der Dinge ist. Ich bin das jetzt schon ein paar Mal gefragt worden und ich habe dann geantwortet, wenn ich einen Rekord aufstelle, dann versuche ich ihn, solange ich selber aktiv bin, vielleicht noch zu verbessern. Das ist mir ja über 1500 Meter ein paar Mal gelungen. Aber dann merkt man irgendwann so, das war's jetzt. Und dann ist es eigentlich so eine Botschaft an die nachfolgenden Generationen, sich an diesem Rekord zu messen. Ich bin raus. Ich höre auf zu laufen, der Rekord steht noch und jetzt kümmern sich die anderen darum. Und insofern habe ich mit diesem Rekord schon vor langer Zeit abgeschlossen. Ich wurde zwar immer wieder darauf angesprochen und gerade in den letzten Jahren immer mehr, als man sagte, das ist ja jetzt unmöglich, da kann er nicht schon 4 Jahrzehnte
Fast
lang
ein halbes
bestehen.
Jahrhundert kann man ja fast schon
Und
sagen.
ja, ich wurde dann oft auch mit so quasi Vorwürfen bedacht. Hören Sie mal, wieso steht denn dieser Rekord überhaupt noch? Ist doch schon ewig her. Ja, und dann sehen Sie mich, einen alten Mann, vor sich und sagen, Sie sind doch nicht der schnellste 1500-Meter-Läufer in Deutschland. Das kann doch nicht sein. Gut. Also insofern würde ich sagen, erstens war ich natürlich stolz, dass es eine gute Leistung war. Zweitens hätte ich aber auch vor 20 Jahren gerne gesagt, so, jetzt kommt der Nächste und der ist schneller. Und drittens gratuliere ich Robert Farken zu seiner Leistung und sage, es wurde endlich Zeit.
Jetzt haben wir ja nur noch einen Rekord. Du hast ja eben den anderen Protagonisten da in dieser Rekordliste schon genannt. Das ist Willi Wühlbeck. Der 800er steht noch, ne? Jetzt
Ja.
waren ja zwei relativ nah dran in dieser Saison. Ja, was soll ich sagen? Was macht das aus, diese speziellen Momente? Weil bei Willi Wühlbeck, das haben wir ja hier schon mal erwähnt, das war ja jetzt auch kein Temporennen, sondern das war das WM-Finale. Ja,
Genau.
also ein ja auch eher von der Jagd nach dem Titel, nach den Medaillen geprägten Rennen. Also taktisch will ich jetzt nicht sagen, weil das war natürlich ein Tempo geprägtes Rennen.
Genau.
Aber mit
Aber
Vorbelastung natürlich trotzdem bei einer
klar,
WM logischerweise mit den
klar.
Vorläufen und so. Ja.
Ne, aber das
Genau.
waren ja jetzt nicht wie heute, du hast das eben gesagt, das sind keine konzipierten Rennen, ja, mit
Nein.
einer klaren Zeitvorgabe, mit Zwischenzeiten, die auch korrekt genommen wurden.
Waveflight,
Ja.
Ralf. Waveflight darf man nicht
Waveflight,
vergessen.
ja,
Auf der
keine Ahnung, ja.
Innenkante das mitlaufende Licht als Orientierung, ja.
Also Willi hat sicherlich davon profitiert, dass es das WM-Finale war. Also ich wage zu bezweifeln, ob er so viel aus sich herausgequetscht hätte, wenn es jetzt das internationale Sportfest in Brüssel gewesen wäre.
Ah, du meinst, weil er einfach auch dann anders sich nochmal
Er
mobilisieren
hat
konnte,
nicht,
Adrenalin und
genau,
alles.
er wollte nicht den Rekord laufen, sondern er wollte Weltmeister werden.
Ja.
Und das hat er geschafft und da gibt es ja auch etliche Bilder davon. Man sieht ja, wie er auf den letzten 20 Metern nochmal
Ja.
sozusagen über sich hinauswächst.
Mit
Und
aufgerissenem
insofern,
Mund und
ja,
eine
genau.
ganz, ganz besondere Anstrengung da reinlegt, ja.
Ja, ganz genau, das meine ich. Und so kann es dann, da hatte er das Glück, dass die Konstellation so war, dass eben das Rennen schnell gelaufen wurde, weil Cruz einfach ein schnelles Rennen brauchte. Und insofern kann das auch mal zusammenkommen. Ist aber die Ausnahme, ganz sicher.
Ja, weil du
Und
jetzt gesagt hast, dass ja sich Generationen dann halt an diesen Rekorden ja abgearbeitet haben, sind mal Leute auf dich zugekommen oder Läufer auf dich zugekommen und haben gesagt, hast du eine Idee, Thomas, wie ich deinen Rekord knacken kann?
nee, das nicht. Also ich bin ja auch nicht so in dieser Szene
Okay.
präsent, dass ich nun mit allen da im Austausch wäre. Ich bin ab und zu bei deutschen Meisterschaften gewesen und da waren wir dann aber immer relativ weit von dem Rekord weg, weil das ja eben die typischen
Ja.
Meisterschaftsrennen
Ja,
oft
ja.
waren und so. Nein, das nicht.
Aber also der Gedanke von Ralf ist ja nicht ganz abwegig, sage ich jetzt mal. Ich meine, dann du hast natürlich auch als Mediziner dann Karriere gemacht, korrigier mich, Bad Wiessee, glaube ich, drei Kliniken geleitet und alles Mögliche. Das ist natürlich per se jetzt auch nicht ein ganz unanspruchsvoller Job, sage ich jetzt mal, wo man sich wahrscheinlich denkt, Mensch,
Genau.
ich bräuchte noch fünf andere Themen. Aber die also ich meine, die Frage von Ralf ist natürlich nicht ganz Von der Hand zu weisen. Ich meine, mit jemandem, der als Athlet sportlich so eine Exzellenz hatte, plus medizinisch natürlich auch dann irgendwo sicherlich sehr, sehr bewandert war, gab es da nie jemanden, der dich an dich herangetreten ist und vielleicht sogar den Hintergedanken hatte, dich als Coach oder was auch immer zu gewinnen, gerade auf der Mittelstrecke?
Eher nicht. Ich hatte so ein, zwei Erlebnisse mit dem Deutschen Leichtathletikverband, aber das war dann schon ein bisschen später.
Mhm.
Und da ging es mehr so um Seniorensport und die Straßenlaufszene.
Okay.
Auf der Bahn eigentlich nicht. Und
Okay.
ich muss auch noch mal dazu sagen, von meinem Medizinstudium habe ich als Athlet nicht profitiert.
Aber ich könnte mir
Ich
vorstellen, danach als hast du vielleicht als Mediziner davon profitiert, von deiner athletischen Erfahrung, die du gemacht hast. Das ist ja sehr extrem, was man als Leistungssportler ja durchlebt
Ja,
und erlebt, dass du das vielleicht
genau.
sogar andersrum deine medizinische Karriere vielleicht ja sogar in Teilen positiv beeinflusst hat.
Also man kann es jetzt erstmal so darstellen, dass die Öffentlichkeit das Gefühl hatte, dass ich jemand bin, der sich reinkniet oder der zuverlässig ist
Ja.
und der fleißig ist und so weiter. Ich hatte ja eine Fleißsportart, also zumindest 5000 Meter ist ja wirklich etwas, was man sich dann über Jahre erarbeiten muss.
Absolut.
Das ja. Das Zweite ist, ich profitiere heute enorm oder habe in meinem Leben nach dem Leistungssport viel davon profitiert, was ich im Leistungssport gelernt habe. Auch jetzt möchte ich nochmal vorausschicken, das sollte ich nicht arrogant anhören. Aber oftmals schüttle ich den Kopf über Dinge, die man unter dem großen Schirm der Medizin hört, wenn man selber mit seinem Körper viele Jahre, Jahrzehnte auf Du und Du gestanden hat. Man weiß als Athlet viel besser, wie der Organismus reagiert, was er braucht.
Ja.
Ich gebe nur ein paar Beispiele. Ein Beispiel, als ich anfing im Medizinstudium, kamen Herzinfarktpatienten ins Bett. Darüber wurde nicht diskutiert. Heute darf kein Herzinfarktpatient ins Bett sozusagen, sondern sie kommen aufs Fahrradergometer und müssen trainieren. So hat sich das geändert. Dann, Jahre später, ich habe sehr viele Ärzteseminare gemacht, natürlich ging es immer um Bewegung und sowas, dann wurde ich belächelt. Ja, Herr Wessinghage, Sie werden auch noch drauf kommen. Sie sind ja früher viel zu schnell gelaufen, immer. Also für die Langlebigkeit und so weiter, da haben Sie natürlich Fehler gemacht, aber vielleicht ist es ja nicht so schlimm, oder? So, also in diesem, mit dem Gefühl der wissenschaftlichen Überlegenheit wurde mir das gesagt. Und dann führe ich jetzt nur an, dass die Weltgesundheitsorganisation als weltweit gültige Empfehlung ausgegeben hatte früher, man sollte so jeden zweiten Tag ruhiges Ausdauertraining machen. Und dann kamen sie nach Jahrzehnten darauf, dass man gesagt hat, man kann ruhiges Ausdauertraining ab und zu auch mal ein bisschen anstrengend. Und heute sind sie so, dass sie sagen, du kannst entweder 75 Minuten anstrengendes Ausdauertraining oder 150 Minuten ruhiges Ausdauertraining machen. Und jetzt kommt noch dazu, dass sie dann den älteren Menschen raten, und dann müsst ihr aber auch noch Krafttraining machen. Alles neu. Und alles kommt am Ende so auf etwas zurück, was ich erleben durfte. Durch Zufall, einfach weil ich durch Zufall zu diesem Sport gekommen bin. Und im Nachhinein darf ich dann für mich in Anspruch nehmen, dass ich vieles richtig gemacht habe, ohne es zu wissen. Jetzt richtig, um im höheren Alter noch fit zu sein, noch alles machen zu können, was man will, noch laufen zu können, noch mit dem Fahrrad über die Alpen fahren zu können oder sonstige Dinge zu machen. Da hat sich sehr vieles geändert und davon habe ich enorm profitiert. Nicht so sehr in der Hinsicht, dass ich nun Leistungssportler betreut hätte oder was weiß ich, Bundestrainer geworden wäre, sondern mehr, dass ich, glaube ich, relativ gut Menschen raten kann, was sie für sich tun sollen, wenn sie Fragen haben, wenn sie Bedürfnisse haben, wenn sie vielleicht durch Krankheit beeinträchtigt sind. Nochmal so ganz kurz am Rande. Was ist heute das große Thema in der Krebstherapie? Einerseits moderne Medikamente, die auf Beeinflussung des eigenen Immunsystems abzielen. Aber andererseits, ganz großes Thema, ist körperliche Aktivität. Um zu verhindern, dass man durch die Chemotherapie so müde wird, Fatigue nennt man das, so wie wir es auch von Corona kennen. Oder auch von vornherein schon das Krebsrisiko senken, dadurch, dass man körperlich aktiv ist. Und wir wissen heute, dass manche Krebsarten um bis zu auf die Hälfte in ihrem Risikostatus reduziert werden können, wenn man körperlich aktiv ist. Also da hat sich enorm viel geändert in der Medizin. Und ich würde sagen heute, ich hatte großes Glück, dass ich diesen Leistungssport betreiben durfte, der am Ende immer wieder in die richtige Richtung gewiesen hat. Also ich hatte das Glück, kein Fußballer zu sein und durch ganz viele Verletzungen, Fouls, Prellungen, Stürze, was auch immer, meine Gelenke zu ruinieren, sondern ich bin ja nur geradeaus gelaufen. Und wenn man das jetzt noch weiter reduziert, physikalisch habe ich einmal den Körper beschleunigt und dann habe ich ja nur das Tempo gehalten. Wie auch immer. Also das war für den Organismus sehr schonend. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, auch gelernt, eine andere Einstellung zur körperlichen Anstrengung. Ich habe ja in den vielen, vielen Jahren, in denen ich Patienten betreut habe, mit denen sehr oft über körperliche Aktivität gesprochen und sehr oft gehört, das ist mir zu anstrengend. Oder auch, das kann ja nicht gut sein, sich so anzustrengen. Und heute glaube ich das genaue Gegenteil. Also ich strenge mich heute sehr an, wenn ich trainiere. Nicht immer, aber oft. Wenn ich laufe, ist es immer schneller, als ich eigentlich beabsichtige. Wenn ich loslaufe, denke ich immer, heute mach's mal ein bisschen ruhig. Und nach 2 Kilometern merke ich, shit, jetzt bist du schon wieder so schnell unterwegs.
Aber weil es auch mehr Spaß macht, oder?
Ja, und steckt drin. Und ich kann da nicht langsam laufen, das geht nicht. Oder ich sitze auf dem Rudergerät und das ist so anstrengend, dass ich ab und zu, ich mache da so ein Intervallprogramm, nicht weiß, ob ich das Programm zu Ende bekomme. Also, ich glaube, das sind Erfahrungen, die für das Leben extrem wichtig sein können, die wir im Sport machen. Und natürlich lernt man eins im Sport, dass man nämlich vor körperlicher Anstrengung keine Angst zu haben braucht, sondern die kommt und die ist vielleicht dann vorübergehend mal etwas unangenehm und dann ist aber auch vorbei. Und wenn ich im Ziel bin und ich habe mich angestrengt und bin mit meiner Leistung zufrieden, dann bin ich ja nach 3 Minuten schon wieder fit und kann dann auslaufen oder was weiß ich, mit den Jungs wieder plaudern. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, gerade in dieser heutigen Zeit, wo wir ja in eine Gegenrichtung tendieren. Wir tendieren dazu, dass uns Maschinen alles abnehmen. Also man hat ja schon das Gefühl, man ist ein Außenseiter, wenn man mit einem normalen Fahrrad unterwegs ist.
Also ohne
kein Elektro dran. Philipp,
ohne
genau.
Ja, ohne genau. Ja, ich kam mir gestern ganz komisch vor, als ich mein Auto abgeholt habe, was ich zu einer Reinigung abgegeben hatte und bin da mal wieder 2,5 Kilometer zu Fuß marschiert. Da habe ich mir gedacht, das macht ja außer mir kein Mensch irgendwie.
Nein,
im Auto, keiner. E-Scooter, irgendwas. Ich glaube, ich war der einzige Typ, der da lang gemarschiert ist. Irgendwie, also ja.
Genau. Also da glaube ich, ist der Sport extrem wichtig und da könnten wir enorm von dem profitieren, was wir durch diesen Sport erlebt haben, ganz egal, ob wir nur 110 Meter Hürden gelaufen sind oder 5 und 10.000 oder Mittelstrecke oder wir haben irgendeine andere, eine technische Disziplin gemacht. Aber das gibt uns sehr viel, was wir dann in die kommenden Jahrzehnte mitnehmen können.
Aber anschließend hast du ja dann doch noch versucht, alles zu ruinieren, indem du meintest, ganz dringend sehr oft Marathon laufen zu müssen. Ja.
Also sagen wir es mal so, ich bin immer gerne verreist und dann kommt einer und fragt mich, ob ich nicht mit nach New York will, um die Gruppe zu betreuen.
Perfekt.
Und dann sagt er, ja, aber dann musst du auch mitlaufen. Denn wir müssen ja da zum Start, im Startgelände, da musst du denen sagen, wo sie hin müssen und so. Und ja, gut. Und dann sagt er, ja, aber Dann müssen wir auch 3 Stunden laufen. Und dann sage ich, okay, na gut, ich versuche es mal. Das war 1900, nee, das war im Jahre 2000, so, im Jahr 2000. Und seitdem bin ich dann immer einmal im Jahr in New York gewesen, aus touristischen Gründen.
Aus touristischen Gründen aus Versehen Marathon gelaufen. Das
Ja,
ist
man, die Strecke ist
planlos.
schön, man sieht was von der Stadt, tolle Stimmung
Genau.
an der Strecke, es ist perfekt, oder?
Ja, absolut. Und hat mir immer Spaß gemacht. Und deshalb habe ich das gemacht. Ich bin kein Marathonläufer, war es nie, wäre es nie gewesen, weil ich einfach ganz andere Veranlagungen habe. Nicht nur körperlich, auch psychisch. Also das ist mir so langweilig, so lange immer geradeaus zu
Gut, dass
laufen.
du das
Ja,
sagst. Ja, das ist sehr
mein
gut, ja.
Wettkampf war 3,5 Minuten und da war immer Action, da war immer
Da
was los.
war immer
Und ich
Action,
war
ja.
immer hautnah am Gegner, nebeneinander und so. Das ist was ganz anderes. Das kann man nicht so vergleichen. Also ich finde das toll, Marathon, und freue mich, wenn so viele Leute das machen weltweit. Das ist fantastisch. Aber ich als Marathonläufer wäre nicht glücklich geworden. Nein, nein.
Es ist auf jeden Fall, da bin ich 100% bei dir, es ist eine Typfrage. Also ich habe mich auch schwer getan mit dem Wechsel von der Bahn auf die Straße. Ich finde, habe dann ganz tolle Jahre auf der Straße noch gehabt, habe dann zumindest auch meinen olympischen Kindheitstraum auf der Straße verwirklichen können. Auf der Bahn hat es dafür leider nicht gereicht, aber es ist was ganz anderes. Und ich kann heute also sehr gut verstehen, dass das auch nicht für jedermann geeignet ist. Es gibt ja genügend Beispiele auch von Athleten, die wirklich hervorragende Bahnläufer waren. Aber das ist nicht einfach so, dann zu sagen, ach so, jetzt ist, was weiß ich, ist auf der Bahn mir gerade, ich habe schon alles erreicht, was man erreichen kann, jetzt mache ich mal noch kurz einen Marathon, aber natürlich bestenfalls auf einem ähnlichen Niveau. Das ist so eine andere Beanspruchung körperlich, aber vor allem mental, wie du sagst, du musst sehr lange mit dir selber auch im
Genau.
Zweifelsfall allein sein können und sehr lange vor dich hinleiden. Und ja, das ist was anderes wie 3 Minuten oder sagen wir mal 13 Minuten Voll-Action irgendwie im Stadionoval.
Richtig. Ja. Das stimmt.
Wir haben jetzt
Aber,
nicht noch, ja, bitte gerne noch, ja.
ich wollte sagen, aber wir haben ja mal diesen leider vergeblichen Versuch gemacht, die Meile auf die Straße zu bringen.
Ah, auch cool, ja.
Straßenmeilen. Also die erste, die ich gemacht habe, war die Fifth Avenue Meile. Die war dann
Oh,
schon gleich ganz toll.
überragend, ja.
Ja, vom Metropolitan Museum of Arts bis zum Plaza Hotel war fantastisch. Und dann gab es ja so ein paar Ableger. Ich bin also auf den Champs-Élysées die Meile gelaufen. Ich bin in Madrid die Meile gelaufen. In Dublin, in Queen Street, in Santander am Strand, also so auf der Strandpromenade und so. Das waren tolle Sachen. Aber es hat sich nicht durchgesetzt, was ich auch gut verstehe, weil es einfach zu schnell vorbei ist. Man hat dann versucht, das so in Runden aufzuteilen, sodass man wenigstens zweimal an den Zuschauern vorbeikommt. Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Insofern ist das so, wie es jetzt ist mit dem Marathon, ist schon eine tolle Sache. Eine weltweite Bewegung. Nur muss ich dann immer dazu sagen, dass ich eigentlich nicht so richtig vom Fach bin, was den Marathon angeht, sondern von der kürzeren Fraktion.
Ja.
Also zu der
Jetzt das
Vollständigkeit halber muss man vielleicht trotzdem noch
ja.
kurz erwähnen, also deine Bestzeit, Thomas, die steht ja trotzdem. Also weil du so sagst, ja, ich bin da noch ein bisschen Marathon gejoggt, so ungefähr. Also du bist doch, wenn ich das komplett falsch irgendwo gelesen habe, du bist doch schon mal eine 2,26 oder so noch irgendwo gelaufen, oder?
Ja, 24 sogar.
Oder
Ich hatte
2,24,
da,
Entschuldigung, ja.
ich hatte das Glück, beides. Ich hatte das Glück, den letzten Berlin-Marathon vor der Wende, nur im Westsektor,
Ja,
und den
ja.
ersten Berlin-Marathon nach der Wende durch ganz Berlin jeweils mitmachen zu dürfen. Und der letzte in Westberlin, das war mein erster Marathon überhaupt, das war 2026, und im Jahr drauf schaffte ich dann 2,24. Das war sehr schön, aber das war mehr so ein gesellschaftliches Erlebnis.
Ja.
Natürlich fand ich es auch toll, da mitzulaufen, aber zum Beispiel mit diesen Zeiten war ich immer so 50. Also weit, weit weg von der eigentlichen Spitze.
Ja. Thomas, wir müssen natürlich eigentlich nochmal eine Folge machen über, was macht man eigentlich, wenn man ein bisschen älter wird als Mensch, ja, und
Ja,
wie man sich da
müssen wir fast
bewegt,
nochmal ein
ja.
extra Special
Aber
machen.
das ist ein extra Special, ja, aber weil
Gut.
wir ja gerade in der Universiadewoche sind und ich gerade in Wattenscheid bin, um gleich Leichtathletik zu übertragen und jetzt auch gar nicht mehr
Hey.
so ganz viel Zeit habe,
Ja,
ja,
los.
musst du uns nochmal eben mitnehmen, Universiade in deiner Zeit, weil du bist ja auch ein Universiade-Sieger gewesen. Wie
Absolut.
war das? Was war war das für ein Treffen, für einen Wettbewerb und wo passt der rein in Leichtathletik, in Laufen und so weiter?
Also das war für mich, muss ich jetzt gestehen, so Leichtathletik zweite Kategorie, B-Kategorie. Es waren ja nur Studenten. Und ich hatte so einige um mich herum, die nicht Studenten waren und die ganz toll liefen. Und insofern dachte ich, jetzt sind einfach ein paar weniger Gegner da. Was ich hatte, war ein wunderbares Erlebnis damals in Rom. Eine Woche in Rom. Universiade, ein, ich würde sagen, nach meinen Erfahrungen relativ einfacher Wettkampf. Wir liefen und es wird dann so eine hohe 30er Zeit, 3,38, glaube ich, und ich konnte mich relativ leicht zum Schluss durchsetzen und war dann Universiadesieger. Das war schön, es war insgesamt ein sehr schönes Erlebnis. Viele von den Athleten, die in der deutschen Mannschaft waren, kannte ich natürlich und wir hatten eine schöne Zeit dort. Es war entspannt. Es war anders als dieser Wettkampf mit Maximaldruck. Das war so auf einer gewissen Sparflamme, zumindest emotionaler Sparflamme, nicht so viel Stress. Und wie gesagt, so ein paar von den klassischen Gegnern weniger da. Aber es war schön, in dieser Situation als Athlet mit den anderen Athleten zusammen zu sein. So ähnlich wie Olympisches Dorf, nur eben, wie gesagt, mit etwas weniger Stress dabei, alles ein bisschen lockerer. Die anderen Athleten waren auch lockerer, hatten Spaß an der Sache, Spaß da zu sein. Das war schön, ja. Und ich freue mich, dass es das noch gibt. Und ich schätze sehr die Ministerin für Ehrenamt und Sport in Nordrhein-Westfalen, die ja, glaube ich, das Ganze verantworten muss, weil ihr Ressort diese Veranstaltung organisiert hat. Und ich freue mich, dass das Ruhrgebiet bzw. Nordrhein-Westfalen so einen tollen Wettkampf jetzt ausrichten darf. Und beneide dich, Ralf, dass du jetzt in Wattenscheid die Leichtathletik kommentieren darfst.
Im brandneuen Stadion haben wir letzte
Zumal
Woche
das
im Podcast
Stadion,
schon was
super,
erzählt.
das Stadion echt
toll,
toll geworden ist, das muss man wirklich
toll.
sagen. Ja, jetzt müssen wir es nur noch schaffen, dass danach dann in diesem Stadion, ja, das sind tatsächlich ja zwei Bahnen, ja, also einmal das Hauptstadion, nächstes Jahr Deutsche
Ja.
Meisterschaften dort,
Ah
daneben
ja.
ein Einlaufplatz mit einer Tatanbahn und
Toll.
dazu noch ein großer Grasplatz, wo man auch toll laufen kann, eine Finnbahn da drum und so weiter. Das muss danach auch lebendig werden, ne? Also dass da halt
Genau.
auch Vereine, Trainingsgruppen hingehen, ja, weil das ist etwas, wo man, glaube ich, auch heimatnah, ja, ohne dass man jetzt
Ja.
großen Distanzen zurücklegen kann, wirklich sehr, sehr gut trainieren kann, wenn man das hinkriegt, dass da wirklich ein täglicher Betrieb stattfindet. Und für mein Verhältnis wäre es auch schön, wenn da einfach die Zäune nicht wären und es offen wäre und zumindest auf dem
Ja.
Einlaufplatz einfach normale Menschen, sage ich mal, also jetzt nicht
Ja.
Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, sondern normale Menschen einfach zum Laufen hingehen könnten. Das wäre
Ja.
meine Vorstellung davon, was
Da
man
bin
so
ich
als Vermächtnis mitnehmen
hundertprozentig
könnte.
bei dir. Ganz, ganz toller Gedanke. Habe ich immer so empfunden. Die schönsten Orte in Deutschland waren zu meiner Zeit oft die Stadien, aber leider waren sie zu.
Ja.
Also
Ja.
der Rasen war mit der Lupe geschnitten und mit einem Zentimetermaß, aber keine durfte drauf. Und man hatte den Eindruck, dass die Platzwarte diese Anlagen besaßen. Das war ihr persönlicher
Ja.
Besitz und da darf keiner hin. Ja. Also da bin ich ganz bei dir. Wir brauchen einen neuen goldenen Plan für Sportstätten, aber die müssen offen sein. Und eine Sportstätte, das kann auch mal eine alte, stillgelegte Straße sein.
Absolut, ja.
Ich habe mal so eine Fernsehreihe gemacht, damals noch in Dreisat. Da habe ich alle möglichen Sportarten vorgestellt, unter anderem Inlineskating. Das war damals gerade so neu gekommen. Und dann hatten wir eine Straße in Graubünden in der Nähe von Chur, die neben der neu gebauten Hauptstraße entlang lief. Und da war kein Auto. Die war gesperrt und da waren nur ein paar Radfahrer und die Inlineskater. Das war fantastisch. Und da trafen sich dann am Wochenende wirklich Mengen von Menschen, die wussten, da kann ich jetzt mal, ohne Angst zu haben vor dem Verkehr, meine Sportart betreiben. Und so ähnlich müsste es bei diesen Rasenflächen auch sein. dass man darauf gehen kann, dass man da machen kann, den Sport machen kann, den man möchte, und dass man nicht durch Zäune beeinträchtigt wird. Stimme ich dir vollkommen zu.
Ein wunderbares Schlusswort für diese Folge. Aber Thomas, wir kommen da nochmal drauf zurück, ja, weil
Ja,
das ist,
kein
glaube ich, auch
Problem.
ein wesentlicher Part ja deiner Erfahrung, deines Erfahrungsschatzes, den du ja auch hast. Was man macht, wenn man ein bisschen älter wird und trotzdem noch vernünftig Sport treiben kann. Bis jetzt schon mal herzlichen Dank für die sehr, sehr spannenden Einblicke in deine Erlebniswelt und deine Zeit und in deine Karriere. Danke.
Sehr gern, hat mir Spaß gemacht. Und meldet euch gern, wenn ihr Zeit und Lust habt. Wir haben ja jetzt den Kontakt und mittlerweile wissen wir ja auch, wie das funktioniert mit diesem
Mit diesen technischen
Link.
Geräten.
Mit diesen technischen Herausforderungen. Nein, das war wirklich eine
Genau.
großartige Folge. Vielen Dank, Thomas. Wir kommen da auf jeden Fall drauf zurück. Ich glaube, das wird unsere Zuhörerschaft auch interessieren. Und ja, in diesem Sinne, wir sagen vielen Dank euch. Viel Spaß beim Anhören, beim Laufen, was auch immer ihr tut. Schaut Leichtathletik. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Macht's gut. Ciao, ciao.